ich dir sagen, die 12 Wochen, die ich gehabt habe mit meinem Coach, das war sehr unangenehm, diese Entscheidung zu machen, zu sagen, da gibt es einen Typen da draußen, der hat mehr Plan über Sex, der hat mehr Plan über Beziehungen und der hat wahrscheinlich auch mehr Plan übers Leben als ich. So, weißt du, und jetzt gehe ich zu dem und frag dem mal so, hey, was empfiehlst du mir jetzt in meiner Situation? Aber es war gleichzeitig das Wertvollste, was ich machen konnte.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht dein Host Jascha und ich freue mich mit dir heute wieder über spannende Themen rund um Psychedelika und persönliche Veränderungen zu sprechen. Denn das ist ja bekanntlich die einzige Konstante im Leben, die Veränderung. Und ich glaube, wenn du hier gerade zuhörst, bist du auch irgendwie interessiert daran, dich zu verändern. Wenn nicht, dann solltest du jetzt ganz dringend den Podcast wechseln, denn darum geht's hier nun mal. Und ich finde das auch eine der schönsten Erlebnisse in meinem Leben gewesen, wenn ich gemerkt habe, oh, ich nehme das Leben gerade anders wahr. Ich habe eine neue Perspektive, die ich vor einem Monat noch nicht hatte. Was hier gerade passiert, ist vielleicht gar nicht verändert, aber es löst andere Emotionen in mir aus. Diese Emotionen, die ich früher hatte, sind auch verändert, transformiert. Vielleicht sind es sogar die gleichen Emotionen. Vielleicht fühle ich mich traurig und vor einem Jahr habe ich mich auch schon traurig gefühlt, aber die Qualität dieser Trauer fühlt sich echter und erfüllender an. Und diesen Prozess der Veränderung, den mache ich jetzt schon seit 8 Jahren durch und Psychedelika waren dann echt gutes Hilfsmittel dabei. Immer wieder gab's ein bisschen auf die Fresse, habe ich wieder Neues über mich gelernt, habe Altes loslassen können, was mir wehgetan hat, aber ich gar nicht wusste, dass es da ist. Habe Neues gefunden, neue Beziehungen zu mir selbst, zu neuen Menschen, meine Frau in mein Leben geholt, eine neue Beziehung zu meinen Eltern, ganz neue Freunde habe ich heute, die sehr ähnlich ticken wie ich, ähnliche Ziele haben, ähnliche Vorstellungen von einem guten Leben haben. Und so ist eben hier auch Set und Setting entstanden. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir hier eine Plattform kreieren, auf der ich mit dir darüber sprechen kann. Und natürlich mit meinen Gästen, die auch Bock haben, hey, vielleicht ist das Leben, das ich so durch die Gesellschaft vorgelebt bekommen habe, das auf diesen sozialen Schienen verläuft, die eben von A nach B gehen. Vielleicht ist das gar nicht mir entsprechend. Vielleicht bin das gar nicht ich. Vielleicht ist nur ein Teil dieses Zuges, der dort fährt, wirklich individuell zu meinem Charakter passen. Und der andere Teil ist ein sozialer Charakter, den ich angenommen habe. Und mit Psychedelika oder natürlich anderen Methoden wie Therapie oder Coachings oder Vipassana kann ich mal aus diesen Schienen aussteigen, aus dem Zug aussteigen, von außen drauf schauen und gucken, hey, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Und damit meine ich nicht nur die Möglichkeit, ja, ich kann ja noch einen anderen Job machen oder so, sondern wie kann ich mich eigentlich noch fühlen? Wie kann ich eigentlich noch denken? Was für Überzeugungen kann ich eigentlich noch haben? Sind diese Überzeugungen in mir? Bin das ich? Fühlt sich das authentisch an? Das, was ich gerade sage? Das, was ich fühle? Das, was ich denke? Und der Misha, ein guter Freund von mir, Misha Janjec, war schon 2-mal hier auf dem Podcast. Heute ist sein 3. Mal. Der macht sich ganz ähnliche Gedanken. Und gerade in den letzten 12 Monaten hat er aus meiner Sicht eine wirklich bemerkenswerte Veränderung durchgemacht. Also ich kenne ihn jetzt seit 3 Jahren. Ich habe ihn das erste Mal getroffen bei unserer ersten Podcast-Episode hier. Es müsste jetzt ungefähr 3 Jahre her sein. Und seitdem konnte er wirklich jetzt gerade in den letzten Monaten ganz, ganz tief in sich reinschauen. Und ich muss auch sagen, mir macht es heute viel mehr Spaß noch, war damals auch schon cool, aber heute noch viel mehr Spaß, sein Freund zu sein. Und das ist doch, worum es geht. Wir verändern uns, damit wir noch harmonischer uns ins Leben eingliedern können. Wobei ich sagen muss, man kann natürlich auch sehr rebellisch sein, als Ausgleich für seine überharmonisierte Art zu leben, die man davor an den Tag gelegt hat. Aber bei Misha ist das eher nicht so. Bei mir eigentlich auch nicht so. Wir reden ganz viel jetzt über Tantra, über Psychedelika, über Meditation, über Yoga, sein Vipassana-Retreat, seine neuen Erkenntnisse, seine Polarität zwischen maskuliner und femininer Energie und noch ganz viel weiteres. Das Gespräch haben wir jetzt vor circa ein paar Wochen aufgenommen auf unserer Aussteigerinsel im thailändischen Golf, in der wir uns immer so ein bisschen verstecken. Nee, Spaß. Ja doch, nee, ein bisschen war heute schon drin. Aber jetzt gerade bin ich hier übrigens in der Nähe von Berlin, in diesem wunderschönen Wald hier, den ich hier gerade aus dem Fenster sehe. Grün, warm. Ach, das sind auch einfach schöne Gefühle. Okay, schon wieder zu viel gelabert, wir legen los. mit diesem Gespräch zwischen mir und Misha Janjec. Wir können ja einfach mal echt kurz durchatmen. So wie im Tantra, du weißt ja.
Ich weiß nicht, ob das Tantra ist.
Ja, das macht man da ganz schön oft.
Das ist Kopangan, ist das.
Das ist Kopangan.
Macht man auch in jeder Yogastunde. Aber ich mache es jeden Morgen. 5 Atemzüge so.
Machst du auch richtig oft inzwischen
tatsächlich. Ich merke es vor allem bei der Meditation, dass wenn ich nicht vorher ein bisschen atme, ich manchmal so wie so ein leichtes Verstickungsgefühl habe bei der Meditation, dass ich so
Flachatmen.
Ne? Ja, Flachatmung, die dann auch nervt, also die dann mich nicht in den Mind, also nicht in den Körper droppen lässt. Ja.
Ich kenne es bei mir manchmal, dass ich merke, dass ich die letzten Minuten, Stunden, ich weiß nicht wie lange, gar nicht tief geatmet habe und dann mache ich so, okay, jetzt atme ich endlich mal wieder richtig. Und ich glaube, ich vergesse es richtig oft am Tag, tief zu atmen. Ich habe mal von irgendeinem gehört, der gesagt hat, du kannst es wirklich trainieren in deinem Leben, einfach immer tief zu atmen und irgendwann musst du dann automatisch immer tief atmen und fühlst dich einfach besser. Also, dass du allein mit dieser Angewohnheit ein besseres Lebensgefühl bekommst.
Ja, der Michael hat das sehr krass integriert, also mein Yoga-Lehrer. Immer wenn ich den sehe, der ist immer so am Ujjayi-Breathing, macht er immer. Und immer wenn ich mal in der Stunde kurz das Atmen vergesse, so tief, dann höre ich ihn wieder und dann weiß ich wieder, so, oh shit, ich muss wieder atmen.
Ja, das ist eine gute Erinnerung.
Also Yoga ist eine sehr gute Anfangs- Übung.
Ich war bei so einem, am Montag bei so einem Workshop und da ging es auch ganz viel um dieses Ausatmen. Und da hat er dann auch erzählt, dass wenn wir diese Atmung machen, also dieses, dass das einen direkten Effekt, also nachweislichen Effekt auf die anderen um dich herum hat. Und das hat mich dann direkt an unsere psychedelischen Retreats erinnert, weil da machen wir das eigentlich die ganze Zeit so, wir sind so bei den Leuten nah dran und schauen einfach, wie es denn geht. Und wenn wir merken, die Atmung ist gerade ein bisschen flach und die sind irgendwie verspannt, dann einfach nur daneben stellen, einfach sich daneben nur hinsetzen, ein bisschen da bleiben, dass die Person irgendein unterbewusster Teil von denen spürt, da ist gerade jemand. Und dann machen wir, also das quasi, gerade in psychedelischen Zuständen, du kannst Leute nicht ansprechen, du kannst es nicht sagen, ja, jetzt beruhig dich mal, jetzt atme mal wieder flach, du kannst es schon machen, aber am besten funktioniert, das zu sein, was sie sein sollten, zu vormachen.
Das ist ja wieder Tantra, also das merke ich zum Beispiel, wenn ich mit mehreren Leuten in einem Raum bin und es ist eine angespannte Stimmung und ich mache dann so und dann merken alle so, wow, ich kann jetzt auch relaxen. Das ist immer so, die Alpha-Position wieder einzunehmen und einfach wieder tief einzuatmen und dann gibst du anderen die Erlaubnis, auch wieder in ihren Körper reinzudroppen.
Ja.
Das ist eigentlich immer die Person mit dem tiefsten Atmen im Raum, ist eigentlich immer die.
Wie kam diese Eigenschaft, von der du jetzt gerade gesprochen hast, dass du so in den Raum reinfühlst und auch dann den Raum regulierst und so? Hast du das Gefühl, das kam in den letzten Monaten, Jahren oder wann hat das bei dir angefangen, überhaupt so, ich weiß nicht, wie man das überhaupt bezeichnen könnte, aber so versuchen, anderen auf diese Weise zu helfen, mit deiner Präsenz auch?
Also ich habe das nicht bewusst gemacht, um anderen zu helfen, sondern ich habe einfach die Anspannung selbst gespürt. Und ich fühlen kann, seit ich merke, ich bin mehr in meinem Körper, mache ich dann natürlich auch das, was mein Körper braucht. Und in dem Moment atme ich halt tief ein. Und dann habe ich dann aber das Feedback gekriegt, weil eine dann so gesagt hat, boah, zum Glück hast du jetzt, also die hat mich so hat sich sozusagen bedankt verbal. Und das wurde mir dann deswegen auch mehr bewusst. Und zusätzlich dazu natürlich auch eben so dieses, ebenso Tantra ist ja so ein scheiß Wort geworden, das benutzt jetzt jeder. Es gibt ja auch die Tantra Island Doku jetzt von Kopangan, die auch nicht repräsentativ ist, aber als ich das erste Mal vor 2 oder 3 Jahren mit Serenia damals noch so meinen ersten Tantra-Workshop gemacht habe, so 1:1 mit so einer Tantra-Lehrerin in Tulum, da habe ich das noch so voll nicht gecheckt, so dieses gleichzeitig Atmen, so ich atme dich ein, du atmest mich ein, ich so, hä, was soll das? Aber damals war ich eben auch noch nicht so tief connected irgendwie wie jetzt. Also es ist schon nochmal was ganz anderes geworden.
Ja, du hast dich auch wirklich sehr verändert. Ich habe es auch eigentlich jedem gesagt, wenn ich über dich gesprochen habe, dann habe ich immer so gesagt, der Misha hat sich im letzten Jahr da schon viel verändert. Also ich kenne dich jetzt seit 3 Jahren ungefähr und du hast dich eigentlich jetzt wieder neu erfunden, habe ich so das Gefühl. Das ist auch so ein Thema, über das ich sowieso jetzt mit dir sprechen wollte, dieses sich neu erfinden. Ich habe vorhin zur Vorbereitung einen Podcast von dir gehört, mit dem Zukunftsforscher. Und da hat er auch so ein bisschen darüber gesprochen. Der hat dann von seinen großen Neuerfindungen gesprochen. Und da würde mich mal bei dir so interessieren, was waren so deine großen sich selbst Neuerfindungen in deinem Leben? Und dann auch vor allem, was war jetzt so die letzte, die jetzt auch nach unserem letzten Podcast dann wahrscheinlich passiert ist?
Mhm. Ja, so ich finde dieses Neuerfinden, das klingt immer schon so sehr aktiv, als hätte man das schon so ganz bewusst gemacht. Aber im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, es war eher so eine Selbstentdeckungsphase, die dann irgendwann so geendet hat und dann mit so einer Klarheit, so einer, okay, jetzt habe ich genug entdeckt und jetzt möchte ich wieder proaktiv mein Leben gestalten und wieder Sachen definieren für mich.
Okay.
Also im Sinne von, da gibt es einen Teil in dir, der irgendwann ausgedient hat und das merkst du und das ist dann diese Midlife-Crisis, die ich auch immer wieder hatte. Das erste Mal so ganz bewusst war das der Bodybuilder, der gehen musste. So, das war wirklich sehr. Also es war auch heute, wenn ich dran denke, ich kriege Gänsehaut, es war einfach so, es war so eine Leere und gleichzeitig aber auch so ein noch nicht wirklich greifbares Gefühl von dieser Neugeburt, die da im Raum stand. Und damals hatte ich weder Guidance von einem Mentor, noch hatte ich irgendeinen Bezug zur Psychologie, was das genau ist. Aber es hat sich einfach so angefühlt, als wäre meine Seele so in einem ganz weirden Zwischen...
Nach diesem Wettkampf meinst
ja,
du jetzt?
Ja, genau. Und dann ging dieser Sterbeprozess auch sehr lange. Und das ist eben auch so ein bisschen das, was ich immer wieder merke bei Selbstentdeckung oder Neuerfindung. Manchmal haben wir fast mehr Angst, wirklich es zu schaffen, wirklich erfolgreich zu werden, als zu versagen. Also Versagen fühlt sich manchmal besser an, als erfolgreich zu sein, weil in dem Moment, wo du erfolgreich bist, stirbt halt der Teil, der immer geglaubt hat, er könnte es nicht schaffen. Und ja, das waren jetzt schon ein paar von den Prozessen, die ich durchgemacht habe, aber jetzt der letzte war definitiv auch der tiefgreifendste jetzt nach der Trennung. Das ist schon 15 Monate her, 14, 15 Monate. Da war ich auch so für, also ich würde mal sagen, so für 6 Wochen war ich da schon so sehr im Loch. Also so im Sinne von fuck, dass mir das überhaupt passieren kann. So, weil das war nicht so wie nach der Bodybuilding-Zeit, wo ich immer noch so, ja, halt noch so ein bisschen Bezug hatte, sondern ich hatte so fast gar keinen Bezug mehr. Ich war so 6 Jahre lang mit einer Frau zusammen. So gedacht, okay, that's it. Und nach diesen 6 Wochen kam dann auch so diese, eben so langsam so diese Wiedergeburtsphase, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin noch da. Ich habe die Essenz wieder wahrgenommen von mir und muss auch sagen, ich war sehr, ich bin sehr glücklich und oder hatte sehr Glück oder habe sehr Glück, dass ich halt auch mittlerweile ein sehr gutes Umfeld um mich herum hatte. Also ich hatte mein Team, das mich extrem supportet hat, die das auch voll verstanden haben, die das gesehen haben. Ich habe auch eine sehr reife Community mittlerweile. Also ich hatte jetzt nicht so eine Gossip-Community, die mich die ganze Zeit angeschrieben hat und gefragt hat, Misha, was ist los? Sondern ich habe halt einfach bewusst kein Content mehr produziert auch, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich jetzt so tun würde, als wäre alles gut, wäre das fake. Ja. Aber gleichzeitig von meinem Prozess zu erzählen, der noch nicht abgeschlossen war, ist auch blöd. Also das finde ich sogar noch schlimmer fast, weil du gehst dann immer davon aus, dass die ganze Welt dich halten kann und deine Probleme. Und deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig, was ich am Ende des Tages wirklich auch mit wem teile. Und dann war einfach so meine Lösung, okay, gar nicht groß was zu teilen und es für mich mitzunehmen. Und ja, das war dann auch jetzt eine sehr schöne oder ist gerade eine sehr schöne Selbstentdeckungsphase, die sich sehr gut anfühlt. Und ich erfinde mich neu, wenn man so will, aktiv. Aber es ist auch gleichzeitig ein sehr... Also es gab so einen Moment letztes Jahr, das war, glaube ich, so im Juli, das war, glaube ich, so der letzte Schub, der noch gefehlt hat, wo ich mir so eingestehen musste und wollte so, ich weiß nicht, was für eine Beziehung ich eigentlich will. Und das ist okay. So, also für mich gab es, weil ich ja immer über Freiheit spreche, gab es immer so, also wie wird man wirklich frei im Leben? Und das, für mich gibt es eigentlich nur so 2 Möglichkeiten. Der eine ist so, dass du sagst, ich weiß oder ich glaube, so ich glaube an Gott, ich weiß, dass das mein Weg ist. Und in dem Moment hinterfragst du keine anderen Wege mehr. Du sagst so, that's it. Alle anderen Optionen fallen weg. Aber der andere Weg, um auch frei zu wägen, ist zu sagen, ich weiß es einfach nicht. Und es ist okay, dass ich es nicht weiß. Also dann bist du auch frei. Auf eine ganz andere Weise. Und ich glaube, dass diese Freiheit dann aber auch wieder irgendwann vielleicht auch ausgeschöpft wird und man dann eben doch wieder Lust hat, sich für etwas zu entscheiden und zu sagen, okay, und jetzt fühlt sich wieder richtig an. Ja,
ja, das ist das, was Mark Manson auch immer so beschrieben hat. So, wenn du dich für was entscheidest, kriegst du eine ganz neue Art der Freiheit. Mhm. Aber es ist, wie du sagst, eine neue Art der Freiheit. Und ich finde deinen Prozess auch sehr schön von außen zu betrachten, weil man mit dir heute auch, man fühlt sich einfach näher an dir, so wie du jetzt heute bist. Und man fühlt sich immer, also...
Ich schreie nicht mehr so rum.
Ja, stimmt. Da schon ein bisschen, ja. Ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Und dieser Prozess, in dem du dich befunden hast oder befindest, du weißt, ich spreche so gerne von Persönlichkeitsentwicklung, von spiritueller Entwicklung, von Entwicklung von emotionaler Heilung und so. Was würdest du sagen, was ist so, was hast du am meisten gemacht in diesem Prozess? Also welche Art der Selbstentdeckung war für dich jetzt die wichtigste? War es einfach fühlen, ich habe meine Gefühle entdeckt, war es irgendwelche Methoden, Breathwork, Meditation, spirituelle Entwicklung, was Persönlichkeitsentwicklung, Werte definieren, das war natürlich ganz viel, oder war es auch emotionale Heilung? Also was war für dich so die wichtigste Faktor?
Ich glaube, es war wirklich eine Mischung aus allem. Also ich habe es auch letztens gerade mit einer Kollegin hier besprochen, mit der Angie, weil sie mich eben auch gefragt hat, so hey, was ist eigentlich mit dir passiert? Du wirkst so entspannt und so in der Balance und in der Mitte. Also ich habe ja letztes Jahr dann auch ganz bewusst zum ersten Mal mich für die Therapie entschieden, einfach mal reinzugucken, wie sich das anfühlt. Ich habe immer gesagt, irgendwann mache ich Therapie, wenn ich einen guten Grund dafür habe. Und ich habe mich in der Zeit wirklich auch so ready dafür gefühlt und habe dann 4 Sessions nur gemacht. Das hat dann für mich gereicht, weil in diesen 4 Sessions schon so viel ging, weil ich auch offen war und ich habe da auch nicht 3 Jahre gebraucht, um mich zu öffnen, sondern ich war offen und ich habe auch noch ein Trauma Awareness Training gemacht, das glaube ich, dieser wäre jetzt auch abgeschlossen und das hat mich auch noch geöffnet zusätzlich. Also dort habe ich so das Bewusstsein gekriegt für Trauma und nochmal eine neue Idee darüber, dass Trauma eben nicht nur heißt, ich ziehe mich zurück oder ich greife an, sondern dass eben auch noch dieses Dissociation, dass das auch Trauma ist. Und das habe ich eben lange gar nicht so richtig gecheckt, weil ich habe das in meiner letzten Beziehung ein paar Mal gehabt, dass ich so abgelöscht wurde, so komplett aus meinem Körper war. Und ich habe das gar nicht wirklich einordnen können. Und das hat auch meine Ex-Partnerin damals immer sehr beängstigt, weil sie nicht wusste, was es ist. Und ich wusste es nicht. Und sie war vom Attachment-Type, also vom Bindungstyp, sehr ängstlich. Und ich war eher so, ja, ein bisschen avoidant halt immer. Und wenn ich mich dann so komplett abgelöscht gefühlt habe, wussten wir beide nicht mehr so richtig, was los war. Und das habe ich dann bei diesem Training, bei diesem Trauma Awareness Training besser verstanden und eben auch zusätzlich nochmal mehr verstanden, wie wichtig es ist, vor allem für Beziehungen, sich einfach auch mit Ressourcen zu beschäftigen, also mit emotionalen Ressourcen. Also emotionale Selbstregulation heißt ja nicht nur, den Raum für sich selbst zu halten, sondern ihn auch proaktiv zu kreieren, dass du, selbst wenn dann mal eine Situation kommt, die nicht angenehm ist, du angemessen reagieren kannst, dass du dann im besten Fall auch für andere Leute den Raum halten kannst. Und das war wunderschön. Das hat für mich nochmal so den Kreis geschlossen in diesem ganzen Emotionalthema. Und die Therapie hat mir dann auch nochmal so gezeigt, wo ich Blindspots hatte. Also sie hat mir vor allem gezeigt, dass das Verhalten meines Vaters gegenüber mir in der Kindheit nicht nur nicht optimal war, sondern richtig schlimm. Also sie haben mir gesagt, Mischa, das ist richtig schlimm, dass dir das passiert ist. Und das hat bei mir so, das war so, boah, was? Sie hat dann auch so gesagt, das hätte dir nicht passieren dürfen. Und das hat halt, ich kriege gerade Gänsehaut, das hat halt auch so zum ersten Mal so dieser, ich hatte immer so einen Widerstand und so ein leichtes Judgment noch gegen die Opferrolle. Es gibt auch viele Videos von mir, wo ich über die Opferrolle rede und ich sag mal, in 9 von 10 Fällen ist es auch berechtigt, das immer wieder den Leuten zu spiegeln, so du bist gerade in der Opferrolle, du kommst ja nicht weiter. Aber durch die Therapie, durch diese 4 Sitzungen habe ich halt so gecheckt, du brauchst die Opferrolle, um dann aus der Opferrolle wieder zu sagen, okay, ich übernehme jetzt wieder Verantwortung, aber das war damals, ich war hilflos, ich war ein Kind, ich war ein Opfer meiner Umstände. Und was mir das gespiegelt hat, ist, wie ich halt auch mit meiner Ex-Partnerin zum Teil umgegangen bin, dass ich diese Tendenzen auch übernommen habe. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich jetzt nochmal einen viel besseren Umgang mit meinen jetzigen Partnerin genieße und auch die das genießen. Und das war auf jeden Fall so der zweite Step, also so Bewusstsein für Trauma und dann aber auch Bewusstsein für was das Trauma entsprechend auch in mir alles ganz individuell getriggert hat. Ja. Ich habe dann zusätzlich dazu noch mit einem Coach gearbeitet, um so ein bisschen das Thema Inner Child Healing besser zu verstehen, weil ich in mir immer noch so eine Schuld verspürt habe, so ein Judgment gegenüber mir selbst. Und der hat auf Instagram immer so geile Sachen gepostet, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich fühle das voll, was der schreibt. Ich arbeite jetzt mit ihm zusammen. Also wir machen jetzt auch für die University, macht er auch seinen eigenen Kurs, weil er mir so geholfen hat. Und er hat mir dann nochmal so geholfen, das, was in der letzten Beziehung passiert ist, so zu verarbeiten und auch so eine gewisse Vergebung einzuleiten. Oder mal so ein Prozess der Vergebung. So im Sinne von, schau mal, Misha, was da passiert ist, das wart ihr beide. Es braucht immer zwei. Und das eben auch wieder zu sehen. Das heißt, das war super wichtig. Und dann Yin-Yoga, eben als diese Resourcing-Practice, also im Sinne von das, was eben meine größten Ressourcen jetzt gebildet hat. Mittlerweile ist es nicht mehr Yin-Yoga, sondern einfach Do-Nothing-Meditation oder Vipassana-Meditation oder Anapana. Aber ich sitze einfach täglich mindestens eine Stunde, meistens ein bisschen mehr, einfach da. Und das ist eigentlich sozusagen das Allerkrasseste, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Phase gewesen. Ich habe dann noch Ayahuasca gemacht, habe ich jetzt in der Öffentlichkeit noch nicht drüber gesprochen, weil ich einfach lange, also ich habe das erst jetzt die letzten Monate so richtig integriert, seit ich mal wieder so komplett hier war und in der Ruhe war. Das hat auch noch mal einiges ausgelöst. Und dann habe ich mich auch noch von einem, ich würde mal sagen, einer von der weltbesten so Polarity- und Tantra-Teacher, habe ich mich auch noch 1:1 coachen lassen und dort einfach auch noch mal kleinere Sachen über mich rausgefunden, was meine Tendenzen betrifft mit Frauen. Und auch gleichzeitig aber auch viel über dieses Embodiment gelernt. Also jetzt auch diese 4 Monate Yoga, das ist halt, also Yoga, Meditation und Tantra, das sind einfach so die Sachen, so, also ich weiß nicht, so es ist so schwer, den Menschen das so zu erzählen, macht es mal, weil jeder hat einen Arbeitstag, jeder hat eine Familie, hat Freunde. Es ist echt ein Investment, es ist echt ein Commitment. Ich will nicht jedem sagen, so mach das mal, weil ich weiß, wie fucking schwer es selbst für mich war mit meinen Ressourcen, aber es sind einfach für mich so die Sachen, die jetzt wirklich auch Nachhaltigkeit in diesen Prozess gebracht haben, zum ersten Mal. Ja,
danke fürs Teilen. Ich habe bei ganz vielen Momenten habe ich mich für dich gefreut und bei ganz vielen habe ich auch so gespürt, ah, das kenne ich von mir auch. Zum Beispiel einer fand ich sehr interessant, was du in der Therapie gehört hast. Ich habe auch 2 Therapie-Sessions gemacht letztes Jahr und es war eigentlich fast das Gleiche. Sie hat so erzählt, der arme Jascha früher, der war ja schon richtig, also das war ja schon richtig hart für ihn. Das war ja schon schlimmer geht's ja nicht, so in diese Richtung. Und dann habe ich das auch das erste Mal kapiert, ah, okay, ich darf mir erlauben, traumatisiert zu sein. Ich darf mir das einfach mal erlauben, dass ich einer von denen bin, die traumatisiert sind. Weil klar wusste ich davor, ja, ich habe schon so, es war nicht so einfach und so. Aber sich das mal wirklich auch dann von einer professionellen Person spiegeln zu lassen, die das dann bestätigt mit ihrer Analyse, dass ich schon am Arsch bin, so. Zumindest das ist die Assoziation, die dann hochkommt, dass man am Arsch ist. Das war extrem hilfreich, mich auch mit diesem inneren Kind dann wieder mehr zu verbinden, es zu sehen, es anzuerkennen. Und auch was ich viel bei dir jetzt rausgehört habe, ist auch, da war schon viel emotionale Heilung auch so dabei. Das Thema, finde ich, also wir hatten da in den letzten Monaten schon so ein paar so Heilungen. Du warst auch teilweise dann gegen Heilung, erinnere ich
mich. Gegen die Glorifizierung von Heilung und vor allem eben auch gegen dieses, wie es jetzt auf Social Media zum Teil fast schon so glorifiziert und präsentiert wird, dass jeder eigentlich so über das Thema spricht und die meisten aber noch komplett im Prozess sind. Weißt du, so das ist das, was mich so ein bisschen irritiert, dass man das einfach jetzt so zum Kernthema des Lebens macht. Also ich sag's mal so, wir haben ja gestern auch über andere Männer gesprochen, deren Herz gebrochen wurde und bei denen das länger ging. Ich hatte das Gefühl, es ging bei mir schon sehr lange gefühlt, aber trotzdem war ich so, mein Ziel war es, wieder am Start zu sein und wieder funktionstüchtig zu sein. Und deswegen habe ich eben nicht nur den Weg der Heilung genommen und mich heilen und Therapie und Therapie, sondern ich habe mir auch Männer geholt, von denen ich sehr viel halte, die weiter sind als ich in einem ganz bestimmten Lebensbereich und mich von denen guiden lassen. Und das habe ich dir ja auch geteilt, dieses Video. Es gibt auch Therapeuten in Amerika, die ganz klar sagen, dass die Therapie, so wie sie zum Teil auch funktioniert, für Frauen und für sehr feminine Männer besser funktioniert, weil die zum Teil einfach mal wieder so ins Fühlen kommen müssen. Aber viele Männer, also ich zum Beispiel, ich habe halt ein sehr starkes maskulines, einen sehr starken maskulinen Pol und ich arbeite einfach viel besser mit Guidance. Also wenn ich halt einfach klare Ziele habe und auch zum Teil klare, und das wird ja dann immer so belustigt, wenn man so sagt, so, ja, das sind Leute, die sich ablenken, so. Aber hey, das Gym war meine beste Therapie, um meine Aggression in den Griff zu kriegen. Und wenn es ein Problem gibt, was die meisten Männer haben, ist, dass sie mit ihren scheiß Aggressionen nicht klarkommen, so. Und deswegen sage ich, viele Männer, ja, Therapie ist cool, aber wenn du noch nicht mal so dein Leben auf die einfachste Art gebacken kriegst, dann ist es in meinen Augen eben nicht nur emotionale Heilung. Ich finde, das ist aktuell hat so ein Trend, den ich beobachte, dass man so dieses limbische System über den Neokortex stellt, obwohl in meinen Augen der Mensch das letzte Stückchen des Hirns definitiv der Neokortex war, der uns auch abhebt von Tieren. Ja. Und der hat fucking Power, wenn man es richtig einsetzt, dieses Tool.
Wenn man sie kombiniert. Wie ich dich jetzt auch verstanden habe, dieses Fühlen ist vor allem für, was du jetzt gesagt hast, maskuline Männer oder Männer, die vielleicht auch einen starken Verstand auch haben, dann nicht so optimal.
Ja, und zum Teil, ich meine, das ist ein Thema, was sehr kontrovers ist, würde ich jetzt mal sagen, weil ich selbst auch kurze Zeit mich damit beschäftigt habe und das sehr, sehr positiv fand, die Entwicklung, so diese Männerarbeit, so diese Männerretreats, wo Männer sich treffen. Ich fand das am Anfang sehr cool und musste dann aber merken, weil ich eben diese Männer dann getroffen habe und selbst auch mit diesen Männern Kontakt hatte zum Teil, dass dort auch so ein Umweg, so eine Ablenkung entsteht, weil wenn Männer denen eigentlich so die Tools fürs Leben fehlen, die so noch nicht wirklich in der Lage sind, sich selbst mal, also Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und auch selbst diesen Lone Wolf zu sein, weil es wird ja immer behauptet, ja, Männer sollten keine Lone Wolf sein. Also das ist ja immer so diese Story von diesen Männer-Retreats. Mhm. Aber das Ding ist, die meisten von diesen Typen haben es noch nicht mal sich selbst bewiesen, dass sie alleine mal nach vorne gehen können. Mhm. Und das ist der erste Schritt, um wirklich sich als für das, was ich als Mann bezeichne und als maskuline Energie, ist es so dieses, hey, auch wenn anderen etwas nicht gefällt, ich ziehe es trotzdem durch, weil ich es will. Ich stehe zu mir. Mhm. Und dann natürlich sich auf dem Alpha-Weg zu verlaufen und nur noch Alpha-Energie, das bringt dich dann vielleicht in den Punkt, wo du irgendwann merkst, hey, ich habe keine richtigen Männerfreundschaften und Frauen sind irgendwie, da ist keine Verbindung mit diesen Frauen da. Aber wenn du jetzt noch nicht mal das gemeistert hast, so diese Alpha-Energie mal ownst und dann in dieses Männer-Ding gehst und dort dann die Hilfe von allen anderen immer wieder brauchst, um dich sozusagen wieder zu pushen, aber selbst eben zum Beispiel deine Arbeit nicht in den Griff kriegst oder mit einer Frau zusammen bist, die dich komplett kontrolliert und du merkst es nicht mal so, das sind dann halt so Sachen, wo ich sage, finde ich auch nicht optimal so.
Also so eine Art, du hast so ein Ranking halt. Für einen Mann ist die männliche Energie am wichtigsten und die weibliche am zweitwichtigsten. Und du siehst halt, dass wenn Männer sich zu sehr auf die weibliche Energie fokussieren, dass die männliche dann leidet.
Ich würde es eher als maskulin und feminin bezeichnen, weil es gibt auch sehr viele Frauen, die stark in ihrer maskulinen Energie sind, die dann zum Teil auch mit sehr emotional intelligenten Männern zusammen sind. So, weil sie selbst halt, sie sind dann der Provider, also sie sind die, die sehr viel Geld verdienen und reich werden und dann zum Teil auch Männer haben, die eher in ihrer femininen Energie sind. Also es gibt auch diese Variante, deswegen ich würde es nicht als männlich oder weiblich bezeichnen, sondern einfach zu gucken, was ist so ein bisschen das, was dir aktuell fehlt. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel in mich reingucke, mir hat maskuline Energie nie gefehlt. So, ich habe die von Geburt auf gekriegt. Deswegen muss ich auch nicht an irgendwelche, sag ich jetzt mal so, Alpha-Retreats gehen, wo man irgendwie in seine Männlichkeit kommt, sondern ich muss eher gucken, hey, wie komme ich mehr so in meine feminine Energie? Mhm. Aber wenn Typen eben noch nie wirklich von ihrem Vater richtige Verantwortung vorgelebt gekriegt haben, nicht diszipliniert sind, immer abkacken, sich Pornos reinziehen und kiffen oder einfach nicht von der Stelle kommen, dann ist der erste Schritt für die mal, sich selbst zu respektieren, indem sie ihren Werten treu sind, ihre Werte für sich definieren. Zu mir ins Mentoring kommen? Nee. Aber du weißt, was ich meine. Halt einfach so wirklich so dieses, also es ist der Attributionsfehler ist halt einfach da mit der aktuellen mit dem aktuellen Trend, dass alles nur noch Heilung ist, wird halt dieser sehr wichtige Teil vernachlässigt. Und deswegen siehst du es ja auch im soziokulturellen Raum, dass zum Beispiel dann so ein Andrew Tate plötzlich hart gehypt wird. Ja. Das ist ja auch nicht einfach so passiert.
Ich verwundert, dass das funktioniert, dass das gerade den Zahn der Zeit überhaupt trifft.
Total, aber es ist ja so feministisch alles die letzten Jahre geworden. Also ich finde es gut, dass es feministisch ist, weil das war wichtig. Aber es hat halt auch viele Leute sehr verwirrt, vor allem Männer hat es verwirrt. Und Frauen hat es dann zum Teil eben auch nicht glücklich gemacht, weil ich habe lustigerweise immer mal wieder Frauen in meinem Mentoring, die so 30, 35, 40 sind, super selbstbestimmt, super frei, Karriere gemacht,
okay,
und keine Kinder und deswegen irgendwie nicht so glücklich. Also im Sinne von, die haben jetzt die Freiheit, die sie immer wollten, und es gibt sogar Soziologen, die sagen, dass Frauen früher glücklicher waren, als sie noch nicht so viel Freiheit hatten. Das sind nicht meine Aussagen, aber ich kann dir da, wenn du willst, mal von einer Frau ein Buch zeigen, die das sehr gut erklärt, dass wir durch diese durch diesen Feminismus, dass viele Frauen sich selbst so ein bisschen verloren haben in diesem krassen Drang, frei sein zu wollen. Das hast du ja auch mal in einem Video erwähnt, dass zu viel Freiheit dann vielleicht auch nicht das ist, was uns glücklich macht. Und das kann ich vor allem in diesem Bezug kann ich das sehr stark mitempfinden. Das heißt, da gab es so sehr viel Verwirrung bei vielen Leuten. Männer sind verwirrt, Frauen sind verwirrt. So, jetzt bin ich frei, jetzt bin ich unabhängig. So, das, was meine Mutter mir immer gesagt hat, so, weißt du, so, Tochter, mach dein eigenes Ding, so nicht wie ich bin so die Hausfrau geblieben, aber du kannst es durchziehen. Habe ich mit Napoleon jetzt auch gerade wieder geredet hier. Und die dann so, fuck, ich will einfach Kinder, ich will einfach einen Mann, so, weißt du, ich will einen Mann, der für mich da ist, der provided. Und das ist ja heute fast schon so wieder so, oh, darf ich das überhaupt noch sagen, so?
Also ich denke, es ist sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Ich mache da ja auch gerade so ein, du weißt von dem Prozess, den ich gerade durchmache. Und ich hatte gestern auch wieder mit Isabel so ein Gespräch, wo ich so gemerkt habe, wenn Isabel sich frei fühlt, dann ist sie auf jeden Fall anders. Sie ist ein anderer Mensch. Das heißt, sie nimmt mich aber auch anders wahr. Und das heißt, ich muss mich jetzt auch dann wieder an sie anpassen. Und es ist schon sehr interessant, wie auf der einen Seite freue ich mich, dass sie sich freier fühlt. Auf der anderen Seite ist es aber auch echt schwer, weil davor, ja, es hört sich vielleicht blöd an, aber vielleicht war sie davor halt weniger frei, was du jetzt gerade so angesprochen hast. Das heißt, die Dynamik war irgendwie zwischen Mann und Frau anders. Jetzt muss ich mich als Mann wieder so anpassen. Ich weiß natürlich nicht, ob es so bleibt.
Ja, und deswegen sage ich, deswegen nochmal männlich und weiblich. Ich will es einfach klarstellen, weil ich weiß, dass es mittlerweile sehr schnell durch ein Reel schon, wenn du jetzt da ein Reel schneiden lässt von mir, kann dann wieder sagen, was?
Das gibt's nicht.
Ein richtig geiler Mann, der hat nicht nur Awareness und Präsenz und Intention integriert, also der hat nicht nur ein starkes Why und weiß, wer er ist und ist da präsent und ist bewusst und sieht, sondern im besten Fall hat er auch Sensitivität, Intuition, Liebe und natürlich auch ein sehr, im besten Fall dann auch irgendwann eine starke Hingabe für das Leben, für die Beziehungen integriert. Aber am Ende ist es wichtig in jeder Beziehung, dass das Alpha und das Omega oder das Maskuline und das Feminine schon gesetzt wird. Also, dass man das wenigstens mal setzt. Weil wenn das zu stark ins 50-50 gerät, dann ist man irgendwann beste Freunde, aber dann läuft es nicht mehr wirklich so. Dann irgendwann vermischt sich das Ganze so zu so einem Brei, wo man dann halt noch so miteinander Netflix guckt am Abend, aber so richtig knistern tut es nicht mehr.
Ja, verstehe.
Ja.
Ja, das ist interessant. Ich hatte gerade so den Gedanken, dass zum Beispiel, was ich jetzt erzählt habe, dass das alles okay ist, aber es sollte irgendwie so eine Art Balance immer wieder, es sollte hin und her gehen. Also zum Beispiel ist es ja okay, wenn, ich sage jetzt mal, eine Person sich anders fühlt auf einmal und deswegen auch anders ist, aber dann sollte sie auch irgendwann wieder ins andere Spektrum wieder so gehen, es sollte so ein hin und her gehen. Ich habe halt so das Gefühl, das passiert, was du gesagt hast, durch Feminismus zum Beispiel, dass da eben ein sehr extrem, ein großes Extrem angestrebt wird. Deswegen eigentlich kann es gar nicht mehr, also ich kann eigentlich keine Entscheidung mehr treffen, die dazu führen könnte, dass ich weniger frei bin, dass ich weniger gleichgestellt bin oder so, dass ich weniger, dass wir weniger gleich sind. Also ich darf keine Entscheidung mehr treffen, die zu mehr Polarität führen
genau.
könnte.
Genau, ja. Das ist das Ding, weil eben alles, auch im deutschsprachigen Raum, also im amerikanischen Raum, vielleicht nicht mehr so stark, aber im deutschsprachigen Raum ist fast alles, was ich über Beziehungen gefunden habe, Resonanz. Mehr Resonanz, wie baust du Resonanz auf, wie hast du mehr Harmonie in der Beziehung. Mhm. Aber keine Sau spricht über Polarität, und zwar über gesunde Polarität.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum ich mich diesem Thema eben so stark annähere jetzt, weil ich einfach merke so, ich hatte 6 Jahre lang die krasseste Polarität in der Beziehung. Mhm. Bei mir war das so geschenkt. Also ich habe das einfach in mir, aber dafür war bei mir das Thema Resonanz eher das Problem. Und jetzt habe ich so gemerkt, okay, krass, Resonanz ist auch wichtig. So. aber ich merke, dass die meisten das andere Problem haben. So. Die haben im besten Fall eine friedliche Beziehung, aber da fehlt es dann irgendwann an diesem Ja, Feuer.
Hast du irgendwas aus gerade solchen Sachen wie Meditation oder Psychedelika, irgendwas darüber eigentlich gelernt, über das Thema Polarität? Also wie kann ich, jetzt sag mal, in einer romantischen Beziehung oder zwischen Mann und Frau oder ja, zwischen zwei Liebespartnern, wie kann ich überhaupt zu mehr Polarität kommen?
Also ich habe dadurch mit Psychedelics noch nicht wirklich viel Erfahrung gemacht, weil ich eher das Gefühl hatte bisher, Psychedelics zur Resonanz. Die haben mir eher in der Resonanz geholfen.
Okay,
weil mein Default ist ja Polarität.
Ich verstehe.
Deswegen kann ich dir nur sagen, was ich immer schon so gemacht habe, dass es Polarität erzeugt.
Ja.
Und das können sich vielleicht einige, inklusive dir, jetzt rausholen. Also was mir immer wieder auffällt, wenn ich andere Menschen beobachte, was auch ein Hobby von mir ist, ist, dass wenn Paare länger zusammen sind, dass sie alles zusammen machen und auch irgendwie zusammen alle Entscheidungen treffen. Das heißt zum Beispiel, ganz, ganz blöd gesagt, so in der Sauna, so die Frau geht raus, weil es ihr zu heiß wird und der Typ geht mit.
Okay.
So, ja. Aber der Typ hätte vielleicht eigentlich noch Bock gehabt, ein bisschen länger zu bleiben,
ja.
Aber er geht einfach mit.
Ja.
Und in dem Moment bist du Resonanz. Aber wenn du einfach sitzen bleibst und selbst wenn die Frau dann sagt, so, ja, warum bist du nicht mitgekommen? Ja klar, weil ich noch sitzen bleiben wollte. Das heißt, dass du sozusagen dein Frame ownst, also deine Werte ownst und nicht dich immer wieder reaktiv in die Handlungen deiner Frau sozusagen begibst. Das fängt schon am Morgen früh an, beim Aufstehen. So, wenn du am Morgen deine Meditation Practice hast und du dann aber es davon abhängig machst, wann du sie startest, ob jetzt deine Frau noch kuscheln will oder nicht. So, das, also ich weiß, es klingt jetzt sehr provokativ für einige, aber das ist am Ende des Tages ist die Frage immer so, hast du dein Frame? Und möchtest du dein Ding durchziehen und dann automatisch kreierst du Distanz. Und das ist ja das, was dann eben auch wieder diese Polarität kreiert. Jedes Mal, wenn du Distanz kreierst, möchten dann eben auch wieder die Frauen diese Distanz wieder füllen. Aber wenn du sie zu stark füllst, dann wollen sie es auch wieder nicht. Dann merken sie dann irgendwann, dass sie eben irgendwas vermissen. Also es ist, also in meinen Augen ist es so dieses gesunde zu sich selbst stehen, dieses gesunde auch einen eigenen Purpose zu haben. Also wenn du als Mann einfach deinen Purpose hast, dann hast du schon mal einen sehr großen Teil richtig gemacht. Und dann aber eben auch einfach auch für dich selbst ein geiles Leben kreieren zu können. So, dass wenn die Frau halt mit ihren Kolleginnen rausgeht, dass du sagst, hey, go for it. Und zwar nicht nur so, weil du es sagst, um sie zu supporten, sondern weil du richtig froh bist, dass sie mal mit ihren Kolleginnen weggeht und endlich mal wieder deinen eigenen Tag hast. Und dann auch sagen, auch so im Sinne von, hey, Schatz, ich will jetzt für einen Monat irgendwie nach Indien und dort Meditation lernen.
Ja.
So, natürlich kannst du das mit deiner Partnerin besprechen, aber es muss trotzdem ein volles Hell yeah in deinem System schon sein. Und auch wenn sie ihr das dann nicht immer gefällt, kannst du ja trotzdem dieses Mitgefühl haben, aber du machst es dann trotzdem. Du machst es nicht deswegen nicht, im Sinne von, ja, also wenn du nicht 100% dabei bist, dann mache ich es lieber nicht so. Das sind alles diese kleinen Dinger, die dann dazu führen, dass irgendwann die Polarität verschwindet.
Ja, es kommt aufs Thema an. Manchmal brauchen wir das 100%ige Yes, aber ich stimme dir zu, wenn man nur noch nach dem 100%igen Yes sucht, dann ist auch nicht gut. Und auch Resonanz und Polarität finde ich gut, wenn wir die zwei jetzt so einfach mal so als die Polarität sehen oder als die Extreme sehen. Das Beispiel mit der Sauna fand ich spannend. Und ich glaube, da sollte sich jeder auch immer erstmal halt fragen, bin ich eigentlich mehr so der Resonante oder bin ich mehr so der Polaritätsmensch? Weil ich kenne halt auch Leute, die bleiben dann halt grundsätzlich einfach, also dann entwickelt sich langsam so ein Teil in dir, der sagt so, oh, ich kann jetzt gar nicht mehr mit ihr aus der Sauna rausgehen, weil das würde ja dann bedeuten, dass ich nicht männlich genug bin oder nicht Polarität genug ausstrahle.
Und das sind die Leute, die es eben nicht embodien, sondern nachmachen und versuchen, irgendwelche Tipps auf der Oberfläche zu befolgen. Das sind Leute, die Bücher lesen und Podcasts hören
und dann
es nachmachen, aber sich nicht von einem Mann in die Karten schauen lassen. So, weil etwas kann ich dir sagen, die 12 Wochen, die ich gehabt habe mit meinem Coach, das war sehr unangenehm, diese Entscheidung zu machen, zu sagen, da gibt es einen Typen da draußen, der hat mehr Plan über Sex, der hat mehr Plan über Beziehungen und der hat wahrscheinlich auch mehr Plan übers Leben als ich. So, weißt du, und jetzt gehe ich zu dem und frag dem mal so, hey, was empfiehlst du mir jetzt in meiner Situation? Aber es war gleichzeitig das Wertvollste, was ich machen konnte. Und jetzt habe ich einfach viele Sachen bestätigt gekriegt. Bei vielen Sachen habe ich viel mehr Nuancen nochmal verstanden und ein paar Sachen habe ich nochmal so richtig für mich hinterfragen können und gemerkt so, eben, so fuck, ich habe jetzt viel über Polarität geredet, aber hey, Resonanz ist wichtig. Es ist der Leim, der alles zusammenhält, vor allem wenn du mit deiner Partnerin arbeitest. So, du bist den ganzen Tag auf Resonanz.
Ja.
Du bist angewiesen darauf, dass es Resonanz gibt, weil wenn es die nicht gibt, dann hast du fucking Probleme. Und das war ja in meiner Beziehung eben auch so, dass wir nicht genügend Resonanz hatten, um zusammen dann auch uns zu verstehen, ich konnte sie nicht sehen, sie fühlt sich nicht gesehen, sie hat mich nicht mehr gefühlt, ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Und dann ist dann selbst bei uns nach 5 Jahren irgendwann das Feuer langsam ausgegangen. Also ohne Resonanz geht auch keine Polarität. Also es ist alles immer am Ende des Tages ein Wechselspiel.
Ja, ich stell mir gerade irgendwie vor, wie ist es eigentlich, wenn Misha Jan jetzt gecoacht wird? Weil ich kenne dich nur in deiner Coach-Rolle. Du nimmst dich ja sehr gerne ein, sage ich jetzt mal. Und wie bist du so, wenn du gecoacht wirst? Bist du dann so richtig so weißt du, so, ich brauche Hilfe? Oder also wie ist es so?
Also das Erste, was du schon mal verstehen musst, ist, dass es halt auch zu 100% die Entscheidung muss ja aus mir heraus entstehen dann so. Und in dem Moment überweise ich dann auch einen hohen Geldbetrag an eine Person und das ist Power. Also in dem Moment, wo du jemandem Geld überweist, gibst du ihm sozusagen die Power, dich jetzt zu coachen. Mhm. Das heißt, das ist schon mal das Erste. Deswegen habe ich auch nie Probleme, Leute kostenlos zu coachen, weil ich weiß, es wird ihnen eh nicht das bringen, weil sie eh nur 10% davon umsetzen werden wahrscheinlich. Und so war es ja bei mir auch. Ich habe ja Polarity-Bücher, ich habe ja diese ganzen Bücher gelesen. Ich habe ja The Way of the Superior Man gelesen und David Day dann den ganzen Scheiß. Aber ich habe es aber nicht umgesetzt, 3-4 Jahre lang. Serenity hat sogar ein 12.000 oder 14.000 Euro Tantra-Coaching gemacht, als wir noch zusammen waren. Und ich habe da 1-2 Mal mit ihr so ein bisschen darüber geredet und ein paar Übungen gemacht. Aber ich habe das nicht so wertgeschätzt, weil ich die 14.000 nicht bezahlt habe. Und bei ihm war es dann halt so, dass ich bin halt in den Call reingekommen, in den ersten. Ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Und er hat halt jedes Mal den Call mit einer Breathwork-Session gestartet, also mit so einer Check-In. Und dann hat er halt, also er hat den Rahmen so gehalten, dass ich gar nicht die Chance hatte, auszubrechen. Also er hat den Frame gehalten und er hat auch direkt gemerkt, mit wem er es zu tun hat, nämlich mit jemandem, der wie er sehr ähnliche Tendenzen hat. Das heißt, ich habe mich da, von der Stimme her würde ich sagen, war ich halt ein bisschen mehr so in dieser fragenden Stimme und auch hab viel geteilt, hab auch die Sachen geteilt, die ich nur mit Leuten teile, wo ich das Gefühl habe, die verstehen es auch, weil mein Ding ist halt immer so, warum sollte ich Leuten irgendwas erklären, meine Energie verschwenden, wenn ich eh nicht an der Meinung von denen wirklich interessiert bin. So, und das war schon eine andere Rolle, die ich da eingenommen habe. Ich meine, es war jetzt nicht mein erstes Coaching, aber es war so der erste Typ, der mich bei diesem sehr sensiblen Thema, weil viele Männer haben ja, also ich würde mal sagen, so, es gibt nichts mehr, was mehr Insecurities bei Typen auslöst als Sex und Beziehungen, so, weil ich weiß, wie die Typen sind, die zu mir kommen wegen diesem Thema und die Stimme verändert sich ja auch, du redest auch anders, du hast dann so diesen, so ja, Mann, und das ist dann einfach so, boah, es ist einfach hart, darüber zu sprechen.
Ja. Und was denkst du, wie es für ihn war, dich zu coachen?
Nicht einfach. Also ich habe alles umgesetzt. Ich mache sogar seine Übungen heute noch jeden Tag. Also ich bin voll sold. Ich habe auch voll Respekt vor ihm. Ja. Aber es gab einmal so eine Szene, das glaube ich war so im zweiten Drittel. Das fand ich so lustig, wie er das analysiert hat, weil es stimmt wirklich und das ist auch so. Er hat mich halt so beschrieben, er hat so gesagt, weißt du, Misha, du bist halt so in deinem Alpha, du bist so krass am Extrem des Alphas, dass du selbst mich irgendwann slayen wirst. Also du wirst sogar irgendwann meine Teachings, die gut waren, integrieren, aber dann wieder deine eigenen Teachings obendrauf hauen und wieder selbst noch ein krass, du wirst dann selbst noch ein krasserer Typ werden. Also er hat das halt so erklärt, dass je mehr Alpha du bist, desto mehr ist eigentlich dein Anspruch, auch zu wachsen und sozusagen zu steigen in der Nähe. Und wie er das beschrieben hat, das hat mir so richtig so das Gefühl gegeben, so, boah, der hat mich voll gesehen. Und gleichzeitig habe ich zum ersten Mal so realisiert, dass ich das gar nicht will, also bei ihm, weil ich ihn so hart respektiere und ich einfach das Gefühl habe, auch wenn er, und das kann ich ihm jetzt auch wirklich sagen, also das ist wieder mein Alpha, das spricht, auch wenn er nicht das Leben lebt, was ich leben möchte, Stand heute, genau deswegen habe ich ihn ja auch genommen, weil ich hatte schon vorher einen Coach mit sehr ähnlichen Themen, also da ging es genau um das Thema, aber den habe ich irgendwie nicht mehr so, also ich weiß nicht warum. Ich habe dir, glaube ich, von dem auch erzählt, der hat auch eine offene Beziehung geführt, der hat eigentlich alles genauso gelebt, wie ich es will, aber irgendwas war da, was mich einfach irgendwie so irritiert hat und da habe ich dann nicht weitergemacht mit dem, nach glaube ich, 8 Wochen oder so und dann, habe ich einfach das Gefühl gehabt, so hey, nee, Mann, also ich verstehe, was du meinst, aber ich will dich respektieren und ich habe halt ein paar so Bros, zum Beispiel Patrick, Und Justin, die sind halt so ganz anders in mein Leben gekommen als die meisten. Also ich habe das Gefühl, da habe ich zum Beispiel auch, es ist schwer, es ist immer wieder unterschiedlich. Weißt du, manchmal bei Patrick oder bei dir merke ich auch so, wenn es ums Business geht, So, dann bin ich gerne der Typ, der halt dir die Tipps gibt, weil ich halt 5, 6 Jahre lang, länger im Business bin als du. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, so emotionale Themen zu besprechen, habe ich das jetzt nicht das Gefühl, dass ich da versuche, irgendwie mehr darzustellen. Deswegen, es ist mir halt viel mehr bewusst geworden durch ihn, was es eigentlich bedeutet, also was auch der Druck ist, der hinter diesem maskulinen Aha. Kern steckt.
Ja.
Und ich sehe halt auch, was die Gefahr ist, wenn du eben nicht die femininen Parts integrierst.
Ja. Ja. Und die ist die Gefahr, die große?
Die Gefahr ist, du, ich meine, das geht bis zum Suizid bei gewissen Männern. Also, ich würde mal sagen, dass so ein Andrew Tate als Beispiel jetzt, wenn der von der ganzen Welt plötzlich zu krass kritisiert wird und niemand mehr ihm irgendwie zuhört, ich glaube, das ist für den ganz schlimm. So, also ich glaube, wenn du das nicht frühzeitig erkennst und reaktiv wirst und sich dann auch, also man, das Spannende ist ja auch das, was ich hier gerade beschreibe, ist eigentlich Psychopathie. Mhm. Zu einem gewissen Teil auch. Also in der westlichen Psychologie spricht man von Psychopathie, und das ist ja auch spannend, oder? Weil wenn ich jetzt höre, also ich habe zum Beispiel diesen Psychopathie-Test einfach mal aus Neugier gemacht. Und ich bin weit von einem Psychopathen entfernt. Und trotzdem habe ich dreimal ein höheres Ergebnis gekriegt als der Durchschnitt. Weil ich zum Beispiel eben früher viel geklaut habe und so. Das sind so Fragen, die du beantwortest. Und mir zeigt es einfach so, dass das, was wir im Westen hier so als das Psychopathie bezeichnen oder als Narzissmus oder als Borderline, das ist in der Polaritätslehre ist es einfach so ein unausgeglichenes Verhältnis zwischen Alpha und Omega oder femininer und maskuliner Energie oft auch. Also bis zu einem gewissen Punkt gibt es natürlich eben so Fälle, wo wenn jemand jetzt 20 auf 20 Punkte kriegt bei diesem Test, okay, dann hat er vielleicht wirklich irgendwo was im Kopf, was nicht mehr funktioniert. Aber mein Mentor hat mir zum Beispiel gesagt, er hat so einen DNA-Test gemacht und dort hatte er das Gen für Psychopathie, wurde bei ihm festgestellt. Also er hat das Psychopathie-Gen in sich und trotzdem hat er aber diese Empathie kultiviert durch Tantra. Und ich habe ja auch diese Empathie vor allem jetzt durch die Anerkennung meines eigenen Schmerz ganz klar gemerkt. So, also deswegen, ich weiß halt nicht, inwiefern Freud und Adler und wie sie alle heißen, da, also inwiefern das, was wir im Westen gelernt haben, wirklich auch repräsentativ ist für die ganze Welt. So.
Okay.
Ja. I don't know.
Ja. Ich auch nicht.
Ich weiß es nicht.
Ja. So.
Ich weiß nicht, was am Ende des Tages krank heißt.
Ich glaube, Psychopathie, ich fand die beste Erklärung dafür eigentlich einfach nur, wenn das Unnormale rauskommt. Wenn das Unnormale nicht mehr nach unten gehalten werden kann. Im Sinne von, wir alle haben das Unnormale in uns. Wir alle haben Klauen in uns. Wir alle haben Töten in uns. Mhm. Aber wir lassen es nicht raus, weil wir es so beigebracht bekommen haben. Ja, weil wir es so beigebracht bekommen haben. Aber bei manchen funktionieren diese Mechanismen nicht mehr, die das nach unten halten. Und dann kommen sie halt raus und dann sind sie halt psychopathisch. Aber das ist jetzt nichts Komisches oder so.
Ja, Psychopathie wird ja auch, also in Amerika hat es ja nochmal eine andere Klassifizierung als hier. Hier, also in Amerika spricht man von Sociopaths, die meine ich eigentlich eher. Also ich meine die Leute, die antisoziales Verhalten an den Tag legen und auch die Leute, die zum Beispiel keine Reue empfinden können. Also wenn du keine Empathie empfinden kannst und keine Reue empfinden kannst und ganz bewusst Menschen manipulierst. Also zum Beispiel, ich habe mich ja über 50 Stunden oder 100 Stunden fast mit Cluster B Personality Disorders beschäftigt. Ich habe auch Leute auf dem Podcast gehabt, habe mir Bücher reingezogen, habe mir von
Cluster B?
Cluster B, also Psychopathie, Borderline, Narzissmus. Ah. Und was die meisten Leute also die meisten Leute, wenn sie über Narzissten sprechen, auch zum Teil richtige Experten, sprechen eigentlich nicht über wirkliche Narzissten. Weil zum Beispiel, was ich so spannend fand, rauszufinden, und jetzt weiß ich auch wirklich, was Narzissmus bedeutet. Narzissten, kennst du zum Beispiel den Begriff Gaslighting?
Ja. So tun, als ob die andere Person lügt und ich glaub's dann
irgendwie. Genau,
so.
Also man manipuliert eigentlich eine andere Person. Ein Narzisst macht das nicht bewusst und auch nicht absichtlich.
Ja.
Er macht es komplett unbewusst und hat selbst irgendwelche Gaps, irgendwelche Memory Gaps, die er sozusagen nicht mehr hat, weil er eigentlich sich ständig nur anpasst, um mehr Selbstwert kompensiert zu kriegen. Und ein Psychopath, der macht Gaslighting.
Ah, okay.
Ganz bewusst, der geht auch, bevor er in ein Gespräch reingeht, überlegt er schon, was er alles machen kann, um am Schluss dieses Ziel zu kriegen. Das heißt, Narzissten sind eigentlich nur auf Supply, auf narzisstischem Supply aus. Und denen ist alles recht.
Ja.
Am Ende des Tages. Und ein Psychopath ist eigentlich eher so, ich will einfach irgendwie mein Ziel erreichen, was auch immer das ist.
Ja.
Und dieses Ziel erreichen, das klingt jetzt zum Beispiel so verbissen, aber das waren halt früher die Leute, die in den Krieg gegangen sind, ihren Job gemacht haben, zurückgekommen sind, kein posttraumatisches Stresssyndrom erlitten haben und sich feiern lassen haben. Also die hat es früher irgendwie trotzdem gebraucht. Mhm. Und was ich auch spannend finde, abschließend vielleicht noch zu dem ist, weil ich eben wirklich mich, also ich habe den DNA-Test nicht gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass durch die polnische Familie, die ich so habe, dass da vielleicht bei mir auch irgendwas war. Nur weil du dieses Gen in dir hast und Psychopathie oder ein sehr geringes Empathievermögen in deinem Brain hast, heißt das noch nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Also du musst immer noch, du hast immer noch eine innere Haltung, die entscheidet darüber. Also wie du erzogen worden bist und eben auch entsprechend, um was es geht. Und das ist der Grund, warum ich merke, ebenso bei mir, ich habe so einen hohen Anspruch, jetzt einfach auch das Richtige zu tun. So. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie mich schlecht verhalten habe oder ich merke, da ist Reue oder Scham in meinem System oder Schuld, dann beschäftigt mich das sehr. Ja.
Ich würde da gerne noch mal kurz was dazu sagen, weil ich habe ja das Gabor Maté gelesen und da ging es auch um so Gene, Psychopathie, Narzissmus und ADHS und Depression zum Beispiel auch. Und er sagt halt, laut aktuellem Stand der Forschung, es gibt kein Gen für Psychopathie oder für Depression oder für Alkoholismus, es gibt kein Gen. Es gibt ein Gen für Sensibilität. Das heißt, du bist einfach sensibler als andere. Das bedeutet, dass die Persönlichkeitsstörungsausprägung deiner Eltern sich einfacher auf dich übertragen können. Das heißt, dann, wenn meine Eltern auch psychopathisch sind, dann werde ich halt auch einfacher psychopathisch. Also das wollte ich jetzt gerade nochmal reinwerfen.
Das macht doch total Sinn zu einem gewissen Punkt, weil zum Beispiel ADHS und Psychopathie und Narzissmus oder ich weiß nicht was genau, aber ich glaube, Psychopathie und ADHS haben so viele Ähnlichkeiten. Also zum Beispiel diese Impulskontrolle, die du nicht hast. Das ist, also deswegen sage ich, also ich habe ja ADHS-Diagnose gekriegt, als Kind schon. Das habe ich auf jeden Fall.
Wann, mit wie vielen Jahren?
6 oder 7.
Du hast dich jetzt auch in letzter Zeit viel damit beschäftigt, mit diesem Thema ADHS. Also ich habe gesehen, dass du ein Video darüber gemacht hast. Wie ist es für dich jetzt, diese Krankheit offiziell zu haben?
Also eben, ich habe ja auch Gabor Maté gelesen. Er hat da wirklich in meinen Augen das Buch geschrieben, das ich immer gebraucht hätte, schon früher, um es vielleicht früher zu verstehen. Ich gehe damit jetzt eigentlich sehr gut um. Also ich bin mir so bewusst darüber, was meine Shortcomings sind. Das war auch wichtig für mich, die einmal zu wissen, weil in meiner letzten Beziehung war das oft so, dass eben auch hier wieder, man könnte sehr schnell das für psychopathisches Verhalten identifizieren, so, hey, der interessiert sich ja gar nicht für mich. Aber es ist nicht so, dass ich mich für dich nicht interessiere. Es ist nur so, wenn es ein Thema gibt, was mich nicht interessiert, das ist wie in der Schule, dann schaltet mein komplettes Brain off. So, es ist einfach off. Und ich merke das manchmal so im Gespräch mit Leuten, wo ich dann so sagen muss,
ich glaube, hey, jeder.
Ja, aber
vielleicht ist, extremer bei dir, klar.
Ja, genau, bei normalen Schülern ist es so, die können sich dann noch irgendwie. Aber bei mir ist es so, und deswegen habe ich auch mein Business so gestaltet, dass ich wirklich nur noch die Sachen mache, die ich halt wirklich richtig gut kann. Mhm. Und die Sachen, die ich nicht gerne mache, die kosten mich auch viel mehr Energie. Also das ist halt, ich sag's mal so, ich habe mein Leben sehr stark darauf ausgerichtet, sehr gut mit dieser Condition zu leben. Der einzige Bereich, wo ich noch sagen muss, das nervt mich, da habe ich mit Oskar auch darüber gesprochen, ist so dieses, also manchmal triggert irgendwie so ein Verhalten von anderen Menschen so eine Art Unsicherheit in mir, dass ich dann denke, die wollen mich alle irgendwie verarschen oder ich suche dann den Fehler. Also alles ist plötzlich schlecht. Ich hinterfrage plötzlich alle anderen Menschen, ich hinterfrage mein eigenes Verhalten, mache ich gerade das Richtige? Und das ist dann manchmal so ein Trigger, der losgeht. Und seit ich jetzt meditiere jeden Tag, kann ich den auch viel besser achtsam wahrnehmen und der geht dann auch wieder weg. Aber das ist manchmal sind das so 1-2 Stunden, wo ich wirklich aufpusten muss, dass ich jetzt keine Voicemails mache an Christian oder so und ihm irgendwie sage so, hey, es ist eigentlich hier für ein Scheiß, warum machst du das? Statt einfach wieder so bei mir anzukommen und zu merken so, hey, das bist du, das ist jetzt dein inneres Kind, das gerade die Gefahr sucht, weil ich früher halt nicht in einem sicheren Setting aufgewachsen bin, emotional zumindest. Also körperlich war ich jetzt sicher, aber.
Wie war das eigentlich für dich jetzt zum Thema Meditation und ADHS und so? Wie war für dich dein 10 Tage Vipassana Schweigeretreat? Also ich kann es mir bei dir auch nicht so richtig vorstellen, dass du 10 Tage die Klappe gehalten hast. Also wie war das für dich so lange?
Ich habe sogar richtig bewusst die Klappe gehalten. Man hätte ja theoretisch jeden Tag zum Lehrer gehen können
für
Fragen, aber ich habe es eben nicht gemacht. Ja. Deswegen überraschend gut. Also wirklich, ich hätte nicht gerechnet, dass ich so positiv aus dieser Sache rauskomme. So. Und ich muss auch hier sagen, da hat mich eben auch mein Mentor sehr stark supportet. Also er hatte auch schon mehrere Vipassanas hinter sich und hat mir dann halt auch sehr gut gesagt, um was es, also was sozusagen die besten Voraussetzungen sind. Ich habe dann halt schon einen Monat vorher oder 5 Wochen vorher angefangen, jeden Tag eine Stunde am Stück zu sitzen, was wirklich nicht einfach ist, ohne sich zu bewegen, so ohne zu kratzen, ohne sich neu aufzurichten, sondern wirklich, ich habe 5 Wochen Zeit gehabt, meinen perfekten Sitz zu finden. Und ich das sagen auch die ganzen Gurus, das Wichtigste, der Grund, warum alle Yoga machen, die auch meditieren, ist, dass du eigentlich deinen Körper so hinkriegst, dass du eine Stunde sitzen kannst, dass eigentlich der Körper nicht mehr im Weg ist für die Meditation. Mm. Es geht eigentlich darum, diesen Körper aus diesem Game rauszukriegen, so, okay, der ist safe, der kann jetzt eine Stunde mal mindestens sitzen und dann ist geil, so. Und ja, ich hatte schon, also ich habe ein komplettes Video gemacht, ich habe die Erfahrung auch schon öfter jetzt mit Menschen geteilt, deswegen es ist gerade das Excitement ist jetzt gerade nicht so da.
Ich frage mich einfach nur, wie das für dich war, so quasi gehorsam das alles zu machen. So.
Mhm. Guter Punkt.
Weißt du, es ist wie so, wenn man hier zum Beispiel dieses Ding da hinten nicht haben will dann, und du dann gehorchen müsstest, dann reagierst du schon immer relativ avers. Also wie war es für dich, das machen zu müssen?
Also das Schöne ist ja, das Goenka Retreat ist mittlerweile so weltbekannt, dass du halt auch alles findest und du kriegst auf der Seite alles. Also du kriegst die kompletten Bedingungen, die du auch unterschreiben musst. Mhm. So im Sinne von, hey, wenn du darauf keinen Bock hast.
Wenn du da nicht agreeable bist, dann komm nicht.
Und das war es halt für mich auch. Ich wusste, was ich mich einlasse, genauso wie eben auch bei einem Mentor. Ich weiß, das ist ja das Schöne bei mir, wenn ich mich submitten will, dann bin ich, hey, ich bin der. Frag den Michael, wer im Yoga immer pünktlich ist, wer immer bis zum Schluss durchzieht, wer nicht einmal aufs Klo geht in der Session, das bin ich. Wenn ich wirklich etwas will, dann ziehe ich es durch, dann bin ich 1000% committed. Aber wenn du schon nur flinchst, wenn ich schon nur in dir merke, dass eine Unsicherheit in dir und ich habe mich dir unterworfen, dann drehe ich durch, dann challenge ich dich bis zum bitteren Ende. So, dann wird es ungemütlich für uns beide, oder? Und deswegen, es ist einfach so eine Art Bewusstsein, dass ich mich halt selten unterwerfe, aber wenn ich es mache, habe ich kein Problem. Ja, da bin ich game.
Ja, okay. mich würde noch interessieren, weil die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Worin siehst du, ja, ist vielleicht weird, das zu vergleichen, aber du hast ja auch schon viel mit Psychedelika gearbeitet, jetzt bei Zeremonien oder vielleicht auch im niedrig dosierteren Rahmen. Aber was sind für dich die Unterschiede zwischen Vipassana und Psychedelika jetzt wirklich auch in Bezug auf persönliches Wachstum? Mhm. Also wie hast du es unterschiedlich eingesetzt oder wie unterscheidet sich die Qualität der Erkenntnis?
Mhm. Mhm. Ja, darüber habe ich im Video auch gesprochen. In erster Linie, ich hab's so verglichen, so Psychedelika ist so, du schneidest die Zwiebel in der Mitte durch, so bam, und Vipassana ist so, du schälst sie Stück für Stück langsam ab. Und so hat sich's wirklich auch angefühlt, dass es ist sehr langsam und stetig passiert. Hatte am 5. Tag auch so zum ersten Mal so eine Art Einheitsgefühl ohne psychedelischen Effekt. Ja. Den ich wirklich auch bis heute nicht 100% beschreiben kann, was das eigentlich genau war. Ob das jetzt schon so, es gibt ja so verschiedene Jhanas in der buddhistischen Lehre, ob das jetzt schon so dieses No-Center war es nicht. Also da war schon noch irgendwo auch ein Bewusstsein, dass ich da bin, aber es hat sich so angefühlt wie so kein Selbst. Also da war niemand mehr, der was gemacht hat. Und das hat schon, ich muss sagen, das war schon so ein bisschen spooky auch. Vor allem, weil ich eben nüchtern war. Und ich hatte auch einen luziden Traum mit Schlafparalyse inklusive. Das war auch ziemlich spannend. So richtige DMT-Erfahrung war das. Ja. So, da warst du übrigens auch in meinem Traum. Ich habe von dir geträumt, dass wir zusammen in so einem ganz komischen Keller gelegen sind. So, also wir hatten so zwei so kleine Kajütenbetten nebeneinander. Und wir haben irgendwie über Coaching geredet. So. Und dann habe ich so auf die Decke hochgeguckt und es hat so runtergetropft. Mhm. Und du so, boah, hey, ich glaube, wir müssen langsam mal hier weg. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wir schlafen jetzt einfach. Und da bin ich so hingelegen. Und dann in dem Moment sind so diese Tausende von so DMT-Muster sind so von meinem Gesicht gekommen. Und so wie die Aliens, die mich entführen, hat dann so wirklich so eine Alien-Entführung stattgefunden. Das heißt, ich bin so hochgezogen worden aus dem Bett, in dem ich gelegen bin neben dir. Und weil ich da aber in diesem fünften Tag schon so diese Lehre vom Buddha gecheckt habe, so dieses, hey, egal was ist, einfach weiter atmen, ja, einfach im Gleichmut verweilen, habe ich auch keine Angst gehabt. Also ich konnte mich zwar nicht bewegen, ich war in dieser Schlafparalyse, aber dann so nach geschätzten 20, 30 Sekunden habe ich dann plötzlich so das Atmen meines Zimmernachbarn gehört. Und dann habe ich so gecheckt, okay, ich bin wieder in meinem Bett. Und dann habe ich so, bin ich plötzlich wieder da gewesen. Ich so, wow, krass, jetzt weiß ich, warum Leute denken, sie werden von Aliens entführt. Also es ist einfach eine Schlafparalyse so oder Astraltraum nennen sie das ja auch, Astralreise.
Oder von Aliens oder dass ein Alien ihr Guru ist.
Ja, das gibt's auch.
Ja auch. Psychedelika. Mhm. Wir hatten auch mal vor ein paar Monaten ein Gespräch, da habe ich dann in dir so eine Aversion auch wieder feststellen können. Oder feststellen können zum Thema Psychedelika. Also ist durchs Vipassana bei dir auch das Thema Psychedelika so ein bisschen an Stellenwert runtergegangen? Oder wie ist deine Ansicht zu diesen Substanzerfahrungen jetzt heute?
Ja, ich habe halt einfach für mich nochmal so reflektiert, was waren jetzt so die krassesten game-changing Experiences auf Psychedelika? Und da waren definitiv einige dabei. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich heute hier wäre. Logisch wissen wir nie, egal mit was. Aber ich hatte schon so durch Ayahuasca und durch Pilze und vielleicht sogar durch LSD hatte ich schon so ein paar Erfahrungen, die mich geprägt haben. Aber besonders jetzt zum Beispiel Ayahuasca letztes Jahr, ich habe das erst jetzt langsam integriert. Und ich habe halt nach diesen 10 Tagen Vipassana, habe ich halt direkt alles integrieren können. Es war alles schon da. Also es war alles da. Ich hab auch, das habe ich dir gestern erzählt, ich bin auch jetzt gerade immer noch in der Umsetzung dieser ganzen Sachen, die ich dort für mich so definiert habe. Also du hast in 10 Tagen halt so viel Zeit, auch wirklich bei dir zu bleiben und dich nicht abzulenken. Mhm. Und ich glaube, dass man das auch mit Psychedelika hinkriegen kann, wenn man den Container sauber definiert. Aber genau das ist das Problem. Die meisten Leute hören das, dieses es geht aber und denken dann aber beim aber schon wieder so, ah scheiße, es geht, es reicht, so, weißt du? Und das ist so ein bisschen das Problem, so dieses 2-Tages-Retreat, 3-Tages-Retreat, selbst wenn es dann um Integration geht, also ich glaube es.
Haben sie keinen Bock drauf.
Ja, die viele, genau.
Keinen Bock drauf haben.
Das ist so weird. Und das ist eben auch so ein bisschen das Ding. Ich finde, Sam Harris hat da mal so was richtig Geiles gesagt, weil ich das 100% mitfühlen kann. Und zwar hat er gesagt, es ist wie ein Paradox mit Meditation und mit Psychedelika.
Okay.
Er hat gesagt, Psychedelika sind der Grund gewesen, warum er überhaupt sich also auch bei vielen Menschen sind Psychedelika der Grund, warum sie sich überhaupt mit Meditation anfangen zu beschäftigen. Mhm. Aber das Dumme ist, dass viele dann nie zu der wahren Meditation finden, weil sie es immer vergleichen mit Psychedelika. Also Psychedelika kann sozusagen wieder der Grund sein, warum du nie wirkliche meditative Zustände erfahren wirst, weil du es immer mit diesem Anker vergleichst von Psychedelika. Ja. Und gleichzeitig ist aber eben auch wäre das wahrscheinlich nie so tief in mein Leben gekommen. Ich meine, wenn ich jetzt heute zurückgucke, es gibt Leute, die sind immer noch in der Fitnessszene so. Und die sind immer noch, die machen super viel Geld und alles ist richtig geil, ich freue mich für sie. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich denen zuhöre, so, boah, Alter, ich krieg so Gänsehaut, weil ich so denke, so zum Glück habe ich diesen Einblick gehabt damals mit Mushrooms. Bei mir waren es ja die 5 Gramm Mushrooms, so die einfach einmal den Vorhang so gezogen haben, so, hallo! Und ich so, oh, scheiße, nein! So, das! Weißt du, das. Und ich weiß, warum gewisse Leute da nie dafür ready sein werden. Also ich verstehe, ich glaube auch wirklich, dass es viele Menschen gibt, die nicht diesen Vorhang ziehen sollten. Die da gar nicht bereit dafür sind, das sich anzuschauen.
Aber sicherlich auch noch viele, bei denen es wichtig wäre. Und deswegen glaube ich halt, dass Psychedelika ein viel besseres Werkzeug sind, ich sage jetzt mal, um, wie können wir das sagen, Spiritualität oder Selbsterkenntnis oder wirklich hinter den Vorhang zu schauen, um das auch zu skalieren, um das wirklich möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Deswegen bin ich natürlich so überzeugt von Psychedelika, weil, wobei, ich glaube,
es melden sich mehr. Aber müssen es denn viele Menschen sein? Weil Sven Gabojanski hat gemeint, das sind eh nur 5% der Menschheit, die sich wirklich für Bewusstsein interessieren und die dann entsprechend auch das Bewusstsein nach oben fördern.
Ja.
Also Spiral Dynamics als Beispiel. Das
ja, wir haben uns das ja jetzt auch überlegt, ob wir uns, also rein, wenn es um die Sache geht, wenn du jetzt nur darüber nachdenkst, wie können wir möglichst viele Menschen erreichen mit der Message, macht es dann nicht einfach Sinn, sich zum Beispiel jetzt auf Leadership psychedelische Retreats zu fokussieren, jetzt rein, wenn du wirklich nur darauf achten würdest, wie können wir die Menschheit verbessern. Genau. Da an diesem Gedanken bin ich auch gerade.
So mache ich es ja. Also genau so arbeite ich noch mit Psychedelika, so in Leadership-Kreisen.
Ja.
Ja. Das fühlt sich für mich auch stimmig an, weil da eben auch wirklich der Hebel kreiert wird durch Leute, die hunderte von Menschen führen, irgendwann vielleicht tausende. Hast du schon mal mit einem Politiker gearbeitet? Das würde mich interessieren.
Nee.
Das wäre mal spannend, wenn wirklich mal so ein Politiker, der wirklich auch was zu sagen hat, da, also das wäre für mich so the next stage jetzt eigentlich.
Vielleicht hatten wir Politiker bei uns, wissen es einfach nicht.
Wer ist irgendwie so ein Bundesminister, der Bundeskanzler?
Angela Merkel. Ja. Was ist ein Politiker für dich? Also was macht diese Person, was bringt einen dazu, Politiker zu sein? Was sind das für Persönlichkeitseigenschaften?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Man will was bewegen, denke ich so. Man will was verändern irgendwie.
Ja, Politiker sind einfach Leute, die das Spiel des Lebens ein bisschen zu ernst nehmen, meines Erachtens. Also nicht, dass ich das jetzt dekreditieren oder abwerten will, aber wenn ich so diesen, manchmal, ich folge so einem, der Benny, der macht so Rhetorik-Videos und analysiert dann immer so die Politiker. Das
Redefabrik.
Ja. Mhm. Und wenn ich dann seine Videos so gucke, das ist der einzige Kontaktpunkt, den ich mit Politik habe, weil ich habe dir mal erklärt, was meine Ansicht zu Politik ist und die Hegels Dialektik und wie entsprechend auch alles eigentlich aufgebaut ist darauf. Ich glaube, das ist einfach so eine Art, schon so ein bisschen, also Schweiz möchte ich mal außen vor lassen, weil Schweiz ist schon krass. Also wenn du das politische System in der Schweiz mal analysierst, das ist schon sehr advanced. Also das ist wirklich Demokratie so.
Okay.
Mit wirklich, da kannst du wirklich auch als kleiner Mann was bewegen in der Schweiz. Mhm. Aber so, jetzt Amerika will ich gar nicht erst reden, aber auch in Deutschland so, das ist für mich halt alles so, ist ein bisschen eine Show. Mhm. Und die Show wird auch gerne gespielt von den Politikern, weil die eben das geil finden. Also die finden das richtig geil.
Ja.
Und gleichzeitig nehmen sie es aber auch sau ernst. Aber ich glaube, wenn du
solange wirklich, sie bezahlt werden, nehmen sie es ernst.
Genau, genau. Solange sie bezahlt werden. Und ich glaube, wenn du wirklich was verändern willst in dieser Welt, dann geht es in der Regel fast einfacher, wenn du wirklich so, ebenso wie Martin Luther King oder
YouTube-Channel aufmachst.
Ein Souverän. Das Volk ist am Ende des Tages das Souverän. Oder du bist ein Multimilliardär. Dann kannst du auch mitreden, auf jeden Fall. Also wenn du Multimilliardär wirst, dann hast du was zu sagen am Tisch. Und sonst?
Ja, also
Brot und Spiele.
Also ich hatte schon mit Politik zu tun, und zwar als ich im Konzern gearbeitet habe.
Aha.
Da wird das auch so gesprochen. Also da ist es, wenn du Produkte entwickelst und mit anderen Teams sprichst und sagst, ja, jetzt müssen wir Politik machen. Also du musst auch gut in der firmeninternen Politik sein. Und das war auch der Grund, warum ich da raus bin. Also einer der Mitgründe, warum ich gesagt habe, ich möchte das nie wieder machen. Weil die Leute sitzen, das ist so interessant, du sitzt mit diesen Leuten am Tisch, dann diskutierst du so mit denen über das Thema und du merkst, es liegt auch so ein bisschen Spannung in der Luft. Das ist so ein bisschen, nee, das machen wir so. Alle sind so ein bisschen auf Angst, sie wollen ihren Bereich schützen. Eigentlich sitzt alle in ihrem Silo so und wollen ihren Bereich schützen. Dann bist du so vor dem Kämpfen und so. Und dann so diskutieren, dann wer kann am wortgewandtesten jetzt das irgendwie rüberbringen oder so. Und dann sprichst du mit denen beim Mittagessen und du verstehst dich richtig gut. Das ist eigentlich alle, eigentlich wollen die gar nicht kämpfen, wollten wir gar nicht gegeneinander irgendwie kämpfen, aber weil wir in so einem System sind, in dem das so aufgebaut ist, dass man eben so Silos hat, müssen wir das sozusagen. Das ist halt wie so Masken. Wir ziehen jetzt kurz unsere Masken auf, weil wir Geld wollen, weil wir bezahlt werden dafür. Und jetzt boxen wir das durch.
Ja.
Aber ob nachher, also es war halt so ein Online-Laden, ob das nachher so oder so umgesetzt wird, interessiert eigentlich auf tiefer Ebene keinen.
House of Cards.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Super geile Netflix-Serie. Eine meiner Lieblingsserien gewesen damals, als ich noch Netflix geguckt habe.
Wie Game of Thrones, nur ein bisschen, also Macht.
Politischer.
Ja. Politische Macht.
Ja. Ja, und das ist ja auch in uns drin. Also selbst Affen haben Hierarchien und Verschwörungen. Also der Grund, warum wir es so geil finden, solche Serien zu gucken, ist, weil es in unserer Natur ist. Und das ist eben das Ding, weißt du, wenn ich sage, Politiker nehmen ihre Story selbst so ernst, es ist halt auch so ein ultra krasses Getrennt von allem Sein. Also wenn wir jetzt mal wieder auf psychedelische Bewusstseinszustände kommen, da sind wir ja immer weniger getrennt oder gar nicht mehr getrennt von allem. So dieses Einheitsgefühl. Und Ego ist ja das Gegenteil. Ist ja so, ich bin getrennt von allem. Und beide Operational Systems haben ja ihre Berechtigung. Also wir brauchen beide. Es ist nicht entweder oder. Es ist nicht nur Liebe und Pachamama. sondern es ist eben auch, yo, hey, das ist meine Grenze hier und bitte respektiere das. Ja. So. Mama, coming home. Singst du eigentlich jetzt?
Ja, ein bisschen. Ich war vorgestern bei so einem Jam, habe ich dann mitgesungen. Richtig geil so.
Mach mal.
Nee, jetzt nicht.
Kau jetzt, das wird dir Klicks geben.
Nein, das traue ich mir nicht.
Nicht?
Nee. So weit bin ich noch nicht.
Okay.
Wisst ihr doch nicht was. Muss ich noch tiefer in die spirituelle Szene.
Coming home.
Ich kenne die Melodie gar nicht.
Ich hab so eine Visualisierung gehabt, dass ich mal Nothing Else Matters von Metallica auf einer Bühne singen möchte.
Auf einer Bühne?
Ja. Also irgendwann mache ich das.
Ja, auch Gesangsunterricht hier, nächstes Jahr.
Ja, vielleicht auch. Ich mache es wahrscheinlich bei Miroslav Großer. Das ist ja auch ein Mentor von mir geworden. So.
Miroslav Klose?
Großer. Der Stimmcoach aus Berlin. Ah, okay. Richtig geiler Typ, ey.
Ja, ich würde auch gerne bei einem Mann das, glaube ich.
Ja, ich sag's dir, der macht auch so Overtones.
Ich wollte noch jetzt als letztes Thema mit dir kurz über, weil es halt etwas ist, was mich beschäftigt. Jetzt so langsam immer weniger. Aber so ein bisschen so Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppierungen, das mögen wir Menschen ja. Und da würde ich mich einmal interessieren, zu welchen Gruppen du dich irgendwie hingezogen fühlst. Und dann vielleicht auch, dass wir über die spirituelle Szene so ein bisschen sprechen. Weil ich habe so das Gefühl, Psychedelika, Meditation wird ja alles mit spiritueller Szene in Verbindung gebracht werden. Aber ich merke, wir beide jetzt zum Beispiel und auch viele aus unserem Umfeld haben eigentlich gar nicht so viel mit der klassischen spirituellen Szene zu tun. Ja, würde mich mal interessieren, wie du dich dazugehörig fühlst.
Schwer zu sagen. Also ich finde das Wort spirituelle Szene allgemein schwer, weil es 100 Leute hören was und glauben was anderes und sehen was anderes. Also, was ich zum Beispiel unterscheiden möchte, ist so Esoterik von Zen-Buddhismus und diesem ganzen buddhistischen, weil Esoterik hat für mich schon so ein bisschen wieder was Narzisstisches zum Teil. So dieses moralische Überlegene oder eben so diese Liebe und alles ist nur noch Licht und ich bin hier und schaut mich an. Also es ist wieder sehr auf das Ich zentriert, Esoterik zum Teil. Das heißt, dort würde ich mich eher abgrenzen. Aber wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, würde ich sagen, mit Chainless Life ist mein größter Anspruch immer gewesen, gar keine Zugehörigkeit zu brauchen und dich auf universale Werte zu stützen, die auch nicht von Chainless Life sind, sondern die universal grundsätzlich für jeden adaptierbar sind. Und das sind drei Werte, die wir in unserem Unternehmen intern integriert haben, die wir auch im Inner Circle integriert haben und mit denen ich jede Entscheidung treffe, wenn es um die Zusammenarbeit mit Menschen geht. Und zwar sind das drei Werte. Das ist Wahrhaftigkeit, Wertschätzung und Weiterentwicklung. Das heißt, Wahrhaftigkeit ist so ein Wert, der jeder Mensch auf diesem Planeten für sich überprüfen kann, unabhängig davon, ob er Christ ist, Muslim ist, ob er Follow Your Highest Excitement machen will, ob er in Kopangan lebt, in Deutschland lebt. Wahrhaftigkeit heißt für mich, du bist das, was du wirklich in deiner Essenz bist. So. Und das ist in erster Linie natürlich ein Weg, ein langer Weg, aber es ist so, das, was schon da ist, zu erlauben. Das ist das, was ja in Tantra auch sehr wichtig ist, dass man dieses Desire zum Beispiel, um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen, so dieses Desire, so im Sinne von, es ist da und jetzt so zu tun, als wäre es nicht da, ist einfach eine Lüge. Es ist einfach eine Lüge und deswegen sind die meisten Menschen den ganzen Tag unzufrieden oder in ihren Beziehungen unzufrieden, weil einfach diese Wahrhaftigkeit nicht da ist. Und wenn diese Wahrhaftigkeit da ist, dann hast du schon mal so für dich einen Wert, wie gesagt, das hat nichts mit Chainless Life zu tun, aber ich habe sie so in diesen Mix erschaffen. Das ist so, damit schaffen wir schon mal eine bessere Welt, eine ehrlichere Welt. Der zweite Wert ist dann wirklich auch Wertschätzung. Und was heißt Wertschätzung? Weil da ist ja schon das Wort Wert drin. Wertschätzung heißt, dass ich mich mit Menschen abgebe, dessen Werte ich schätze und respektiere. Es ist so einfach. Weißt du, hier auf Koh Phangan hast du Wertetourismus. So, die Leute, die hier sind, die sind aus einem guten Grund hier und es läuft. Es läuft. Die Thais finden es auch geil, weil die Thais wurden auch nie infiltriert oder übernommen von irgendwelchen Weißen oder von irgendwelchen Conquistadores, sondern die sind hier, die akzeptieren die Pharangs. So, wir haben zwar vielleicht nicht 100% diesen Vibe, aber die verdienen mit uns gutes Geld und die sind happy. Und deswegen ist Wertschätzung auf Koh Phangan so hoch, weil es hier läuft. Aber in Deutschland versuchen sozusagen 80 Millionen Leute zusammenzuleben, die sich gegenseitig nicht mal wertschätzen können. Und wenn du Wertschätzung nicht in dein Leben integrierst als Wert, dann wirst du dich immer wieder abfacken von Leuten, die eigentlich gar nicht deine Werte sehen. Und natürlich kannst du sagen, ja, aber du kannst von jedem was lernen. Hey, dein Leben ist fucking kurz im Vergleich zu den ganzen Menschen da draußen, die du kennenlernen könntest, die aber vielleicht einfach nicht deine Werte respektieren oder im schlimmsten Fall sogar nicht mal akzeptieren können. So. Mm. Das heißt, Wertschätzung kann sich jeder fragen, so hey, kann ich die Werte meiner Menschen um mich herum schätzen oder zumindest akzeptieren? Und der dritte Wert ist dann Weiterentwicklung. Das ist für mich halt auch so ein Wert, der nicht mal, also das muss ich ja nicht mal in einer Weise erklären. Evolution ist Weiterentwicklung. Also das ist inhärent in der Natur. Ja, ja. Nicht nur des Menschen, sondern in der Natur des Seins. Und das sind für mich diese drei Werte. Wenn du die jeden Tag lebst, proaktiv definierst zuerst, was sie bedeuten für dich und dann lebst, dann brauchst du nie wieder dir diese Gedanken machen, wo du dazugehörst oder nicht, weil du bist einfach, du bist chainless. Du bist chainless. Also für mich ist das chainless. Wenn du diese drei Werte, also ich weiß nicht, was man da noch braucht. Weil alles ist dabei. Mhm. Das ist, für mich ist alles dabei dann.
Mhm. Ja, ich finde es interessant, was du gesagt hast mit, dass wir in Deutschland oder umso mehr Menschen wir sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr dabei sind, mit denen unsere Werte eigentlich überhaupt nicht übereinstimmen. Und ich merke dann aber auch so dieses, wenn man hier, wo wir jetzt hier gerade sind, auf so einer Insel, wo halt viele Menschen sind mit ähnlichen Werten, das ist dann dieses typische Bubble-Phänomen. Mhm. Also ich habe es ja gemerkt, wir sind vor einem Monat, vor ein, zwei Monaten, sind wir von Kopangan direkt in die größte Stadt der Welt geflogen, Tokio. Und wir sind da so reingekommen und wir dachten so, wo haben wir davor eigentlich gelebt? Das war ja irgendwie so ein Paralleluniversum. Und für mich wird es jetzt auch wieder spannend, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Ich freue mich auch sehr, um mich dem wieder zu stellen, dass da so viele Menschen sind, die nicht so sind wie ich. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass viele sich hierher oder viele sich in ihre Wertschätzungsbubbles eben reinflüchten. Das heißt, sich dem aus dem Weg zu gehen, dass sie andere wertschätzen müssen, weil sie sind eh nur mit den Leuten zusammen, die sie sowieso wertschätzen, weil sie so ähnlich sind.
Ja, das klingt sehr reaktiv dann wieder, weil ich verstehe, was du meinst. Das ist eben genau dieses Argument zu sagen, so hey, ist es nicht auch gut, andere Leute in deinem Leben zu haben? Mhm. Und das ist eben die Frage des Respekts. Oder Wertschätzung heißt in erster Linie auch, die Werte einer anderen Person sehen zu können, selbst wenn du sie nicht teilst. Und das ist für mich die höchste Form von Anerkennung auch einer anderen Person gegenüber, dass ich mit einem Fleischfresser am Tisch sitzen kann und ihn trotzdem 100% respektieren kann für seine Entscheidung, so, obwohl ich sie nicht teile. Aber es gibt dann halt so ein paar Werte, wie zum Beispiel Selbstverantwortung, was ja in Deutschland nicht gerade so gefragt ist. Da muss ich sagen, allgemein im
System.
Ja, eben. Und da bin ich dann halt so. Ich weiß übrigens auch, dass ich eine Randgruppe bin. Ich weiß, dass die meisten Menschen lieber alles vorgeschissen kriegen. Und es funktioniert ja auch so. Mhm. Aber ich finde es dann, ich sag's mal so, ich finde es dann problematisch, um vielleicht den Spieß nochmal umzudrehen, wenn die Leute, die im System sind und ihr Leben hassen, den ganzen Tag auf die Leute zeigen, die happy im System sind und sagen, ihr seid alles, oh, meine Arbeit ist so scheiße. Weißt du, nee, die Leute müssen mal was machen. Die müssen sich sozusagen frei machen und mal überlegen, so hey, wie groß ist die Welt? Wo könnte ich überall noch Menschen finden, Bubbles finden, in denen ich wertgeschätzt werde und in denen ich auch es einfacher habe, die Werte dieser Menschen zu respektieren. Und deswegen war ich auch schon in über 40 Ländern, weil ich einfach für mich merke, es gibt so viele Länder, in denen es einfach ist. Ich habe vorhin gerade mit dem Markus Meurer einen Podcast gemacht. Der Grund, warum er zum Beispiel seine Kinder nicht hier geboren hat, also sein Kind, sein Sohn, sondern in Brasilien ist, weil die Thais es nicht wertschätzen, wenn Weiße hier ihre Kinder gebären. Die mögen das nicht so. Krass. Es ist sogar verboten, eine Hausgeburt in Thailand zu machen. Aha. Und ich verstehe ihn dann sofort, warum er sagt, ich könnte natürlich jetzt wie die paar Leute, die es hier trotzdem machen, die trotzdem eine Heimgeburt machen, ich könnte es jetzt trotzdem durchscammen irgendwie. Aber warum sollte ich mir das antun, wenn es doch Leute gibt in Brasilien, die lieben, wenn wir unsere Kinder dort gebären? Mhm. Warum sollte ich in Deutschland sein während der Pandemie, wenn es in Tulum die Möglichkeit gibt, das Leben ganz normal weiterzuleben? Warum sollte ich mich dann beschweren darüber, dass es dort, also natürlich nicht jeder hat die Möglichkeit, das ist dann wieder die Frage, wie hast du die Möglichkeit, aber wenn du sie heute nicht hast und du merkst, es ist jetzt gerade, du bist jetzt gerade nicht frei, das ist der erste Schritt, weil ich war vor 12 Jahren auch noch nicht in der Lage. Und ich habe es für mich erkannt und bin dann den Weg gegangen. So, das heißt, am Ende ist es wieder so eine Frage, so möchtest du nicht? Und natürlich, so Eckhart Tolle hat es ja auch schon gesagt, akzeptieren, verändern oder verlassen. Aber du kannst auch was Neues kreieren. Du kannst auch schöpferisch werden. Und dann musst du nicht was verändern, musst du nicht demonstrieren gehen. Du musst auch nicht flüchten vom System. Und du musst dich auch nicht in irgendeiner Weise mit dem zufrieden geben, was es ist. Sondern du sagst, hey, warte mal, ich habe diesen schöpferischen Geist, diesen kreativen Geist. Warum nutze ich den jetzt nicht einfach mal, um zu überlegen, was, vielleicht gibt es ein Parallelsystem. Und das machen wir ja. Also ich finde, wir sind da schon dran. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie diese Wertschöpfung.
Wie skalieren wir es hoch?
Ja, wie die Wertschöpfung dann auch hier wieder funktioniert. Weil das Geld fließt ja dann aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich raus, wird anderen Orten ausgegeben. Und wie wird jetzt wieder dieser Wert kreiert? Wie wird das auch mit AI am Ende des Tages funktionieren mit der, Produktivität? Das sind zum Beispiel so Fragen, die ich jetzt mir manchmal stelle, so, wie lange müssen wir überhaupt noch so alle,
Es kommt.
Ja, ich glaube auch, es kommt.
Ja. Heute hast du gesehen, jetzt neue ChatGPT-Funktion, du kannst es jetzt ans Internet anschließen. Du kannst zum Beispiel ChatGPT fragen, guck dir meinen YouTube-Kanal an und schlag mir jetzt vor, welche Videos jetzt machen soll, gib mir gleich Skripte und so weiter. Also es wird richtig heavy. Ich würde aber gar nicht mehr so tief jetzt reingehen. Ich würde gerne dir eine letzte Frage jetzt stellen. Die ist mir gerade so gekommen, finde ich sehr interessant. Was denkst du, wenn du jetzt einen Wert wählen könntest, ne, einen Wert, den alle Menschen jetzt mit einem Fingerschnipser als ihren Top-Nummer-1-Wert bekommen sollen? Was denkst du, wäre der beste Wert, um sozusagen das Leiden der Welt zu senken und das Glück zu steigern? Also ich denke, Freiheit wäre es nicht, weil ich glaube, wenn alle so 100% auf Freiheit jetzt wären, zumindest meine Meinung, kannst du das anders sagen? Was denkst du, wäre der skalierfähigste Wert, den wir als Menschen gebrauchen könnten?
Ich habe meine drei Werte ja schon genannt.
Ja.
Das ist für mich der einzige Mix, der Nachhaltigkeit garantieren kann. Ich sage nicht, dass es so sein wird, aber wenn ich mit meinen begrenzten kognitiven Fähigkeiten die Zukunft vorausrechne, dann würde ich sagen, diese drei Werte sind ein sehr guter Best Guess von mir.
Okay.
Aber wenn ich jetzt nur einen machen würde, würde ich auf jeden Fall sagen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Mhm. Weil egal, was es am Ende des Tages sein wird, auch wenn es Chaos ist, auch wenn es nicht so geil ist, aber es ist wenigstens die Wahrheit. es ist dann wenigstens das, was halt wirklich ist.
Ja.
Also es ist dann kein, und das meine ich halt immer wieder so, das ist meine Mission, Mann. Darum stehe ich am Tag, jeden Tag auf. Ja. Weil ich verstanden habe, es ist sogar mehr als ein Wert, Mann. Es ist eine Tugend. Was ist der Unterschied zwischen einem Wert und einer Tugend ist?
Müsste ich jetzt Change Life Mentoring machen.
Dann ja, wahrscheinlich. Oder einfach dich mal mit Abraham Maslow beschäftigen, weil der hat das richtig geil erklärt. Ich habe das auch lange nicht gecheckt. Ich sage auch den Leuten, wählt euch eine Tugend aus. Das reicht, weil Tugend ist so wie das Airbag deines Lebens. Es ist so dieser Masterwert in dir, den du auch von keinem anderen Menschen dieser Erde verlangen würdest, weil du selbst weißt, wie schwer er ist.
Okay.
Weil du selbst weißt, wie fucking hart es für dich ist, jeden Tag nach diesem Wert zu leben und zu streben.
Mhm.
Und deswegen machst du auch niemandem Vorwürfe, wenn er nicht nach diesem Wert lebt. Und Wahrheit ist für mich so, es ist einfach, bis es nicht mehr einfach ist. Es ist einfach, bis du auf der falschen Seite der Wahrheit angekommen bist. Weißt du, dieses Gespräch, ich habe mich jetzt ein paar Mal aus dem Fenster gelehnt mit Aussagen. Es können jetzt wieder Sachen kommen. Leute können mich jetzt wieder in den Kommentaren bashen und sagen, hey Misha, das ist aber nicht so. Natürlich, so, aber ich bin immer, schau mal, ich habe immer die letzten 12 Jahre alles, zu dem ich nicht mehr stehe, lasse ich los.
Mhm.
Ich bin komplett in mir frei und damit eben auch frei, weil ich die Wahrheit für mich einfach entdeckt habe als das Wichtigste, so. Und zwar nicht die Wahrheit im Sinne von, ich muss immer, keine Ahnung, irgendwie tugendhaft so tun und mich in dem besten Licht zeigen, sondern eben auch ganz von ganz vielen Leuten abgelehnt werden dann dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ja. Völlig okay.
Ja. Ja. Ja, das kannst du gut. Bist auch schon durch einiges durch in den letzten Jahren.
Ja.
Da in diese Richtung.
Kommt bei dir auch noch. Wart nur ab.
Ich komme da gut. Ich glaube, ich bin so einer, ich komme da durch so. Ich glaube, ich kriege keinen Shitstorm.
Jetzt hat er sich auch noch aus dem Fenster gelehnt, meine Freunde.
Ich glaube, ich bin so verträglich. Ich habe eine hohe Verträglichkeit. Ja. So, wenn
er hat
ich,
das mal gesagt. Manchmal muss man sich bücken im Leben, gell?
Genau, so, ja. Genau. Manchmal muss man sich kurz ducken, weiterlaufen und sobald die Luft rein ist, kann man wieder hoch.
Ja, und ich verrecke auf dem Tisch wie Braveheart, Mann.
Freiheit!
Ja, genau.
Das war's wert.
Scheiß drauf.
Danke dir fürs Interview.
Ja, sehr gerne.
Und bis
jetzt habe ich nochmal geschrien im Schluss. Trotzdem.
Was?
Jetzt habe ich trotzdem nochmal geschrien im Schluss.
Also, ja. Muss ja einmal sein pro Podcast. Ja, und tschüss. Und da sind wir wieder zurück am Ende des Podcasts. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, uns zu lauschen. Es war echt ein cooles Gespräch und ich finde auch gerade die Kombination zwischen uns beiden ist irgendwie manchmal ein bisschen pfeffrig und manchmal aber auch echt ganz angenehm. Also mir macht Spaß, Misha. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Aber ich denke, wir sollten mindestens wieder 1-2 Jahre dazwischen lassen, dass sich auch wieder einiges getan hat. Und eine Sache möchte ich dir jetzt noch auf den Weg geben. Ganz, ganz wichtig. Ich muss dir nämlich sagen, in den letzten Monaten haben wir richtig viel Zeit, Geld und Energie investiert, um unseren Set und Setting Newsletter auf echten Level zu bringen, bei dem ich sagen muss, dass ich vom Herzen echt zufrieden damit bin. So wirklich sagen muss, hey, dieser Newsletter ist jetzt nicht einfach nur E-Mails, da kriegst du nicht einfach nur eine E-Mail, sondern du kriegst eine Portion mögliche Lebensveränderungen zugeschickt. Du bekommst 2-mal pro Woche eine E-Mail von mir, manchmal auch von jemand anderem aus unserem Team. Und jede dieser E-Mail ist so, das kann ich dir sagen, wenn du sie bekommst, wirst du sagen, ah, eine neue E-Mail von Set und Setting, da freue ich mich, da schaue ich jetzt mal rein. Nicht diese E-Mails von, oh, noch eine auf ungelesen markieren oder ja, die lese ich später, liest du dann sowieso nie, sondern echt eine, auf die du einfach Bock hast. Ich verlinke dir unseren Newsletter hier irgendwo in der Podcast-Beschreibung. Würde mich mega freuen, wenn meine Mail, die jetzt in den nächsten 1-2 Tagen auch wieder losgeschickt wird, auch in deinem Postfach landen würde. Ich danke dir fürs Abonnieren und freue mich auch, über den Newsletter bald mit dir in Kontakt treten zu dürfen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Podcast bei Set und Setting. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Jascha von Set und Setting und ciao.